Hello，Hello，Hello，hello. Hello, hello. Basta. Noch keiner. Nicht mal der Feuer am Ammo-Box campen. Vielleicht sind die Leute auch durch den Titel abgeschreckt. Es hat nichts mit dem zu tun, was ihr euch vielleicht denken mögt. Hört ihr mich überhaupt? Hört ihr mich? Ja, okay. Man weiß ja nie. Ah, doch jetzt. Jetzt hat's Twitch. Erster Pong. Jetzt hat's Twitch mitgekriegt. Hat gedauert. Schon gedacht, Twitch checkt's nicht. Oder Vodafone kackt ab. Oder als allererstes habe ich ehrlich gesagt gedacht, mein Mikrofon ist nicht richtig dran. Oh, ich muss mein Mikrofon um. Oh, ich bin zu faul, mein Mikrofon umzustecken. Das. Aber es klingt besser, wenn ich es umstecke. Aber keinen Bock, mein Mikrofon umzustecken. Keckwait. Okay. Chatge. Weil ihr seid. Ich stöpsel mein Mikrofon um. So, jetzt hört sich besser an, ne? Take Viagra, die hard. IQ Boost, ja, so muss das sein. Extremely Pogge. Max, was hältst du von Mojo? Da habe ich mich ja schon mal dazu ausgelassen in einem der letzten Streams. Wir haben das übrigens auf unserer Stream-To-Do-Liste stehen, dass wir uns das demnächst mal angucken. Ich habe offstream ganz kurz mir den offiziellen Guide schon mal durchgelesen und ein paar Sachen waren mir da nicht so klar. Das ist aber schon eine Woche her. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Zumindest, ich finde es von der Idee her nicht schlecht, aber ich verstehe nicht, und was ich auch ein bisschen bedenklich gar schon finde, ist, dass es kein Open Source ist. Verstehe ich nicht. In Zeiten, wo so ziemlich alle, sogar Java, also, naja, ja doch, sogar Java. Und die Frameworks, Runtimes und Implementierungen alle Open Source sind, verstehe ich nicht, warum das Closed Source ist. Morpheus hat ein Video zu, wir haben viele ein Video dazu gemacht. Ich meine, die Idee, dass man endlich, also ich mein, es ist ja nicht der einzige Python-Compiler, gibt es ja noch mehrere, wobei das ja nicht wirklich ein Compiler ist, sondern es ist ein Compiler plus eine Spracherweiterung im Endeffekt. Wo ich mir nicht ganz sicher bin bei Mojo ist, wie es aussieht mit Python C-Extensions und sowas, ob das alles gescheit funktioniert. Ich würde mal darauf tippen, ja, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung, habe ich ausprobiert. Ansonsten finde ich es eine gute Sache, was sicherlich den ganzen Python-Bros gefallen wird, die irgendwie der Meinung sind, es ist die einzige Sprache, die es gibt. Aber gut, sie hätten sich auch was Schlechteres zum Einstieg aussuchen können. Oh, Leute. Der Titel ist übrigens ernst gemeint vom Stream. Mir tut sowas von meinem Arsch weh. Und wisst ihr auch warum? Es hat nichts mit Hypergachi zu tun. Und es hat auch nichts mit C++ zu tun. Ich meine, C++ bereitet Schmerzen, aber von C++ tut er noch nicht der Hintern weh. Wobei man nicht sicher sein kann bei C++. Also bei C++ könnte auch Hinterschmerzen verursachen. Bist du Fahrrad gefahren, richtig? Finanzamt ist schuld. Ja, da fühlt man sich manchmal so, aber nein, ich bin Fahrrad gefahren gestern. 25 Kilometer und heute 32 Kilometer. Ich meine, für den einen oder anderen mag es nicht lang sein. Für mich, also ich muss sagen, Es ist nicht so, dass ich irgendwie voll fertig wäre oder so danach. Max, wie kommt es, dass du auf Twitch anders heißt? Weil ich Wobloss bin. Also, der Grund ist, ich glaube, wir haben sogar ein Kommando dafür. Der Grund ist, dass ich den Channel schon erstellt habe, bevor ich selbst streamen wollte. Und dann habe ich den einfach weitergenommen und fand es gar nicht so schlecht, weil es auf YouTube auch viele nervige Leute gibt. Und wenn die Leute das selektiert schon mal so ein bisschen vor, ja, wer den Weg hierhin findet, kann nicht so total bescheuert sein. Ah, ist Juri, Dankeschön für den Sub. Naja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, habe ich. Ich habe so eine Hose mit einem Polster drin. Wie heißt das hier? Amazon? Bip. Sowas hier in der Re natürlich. Ich sehe exakt so aus, wenn ich die anhabe. 1:1. Gut, dass die ein Bild da drin haben. Ja, aber so ein Teil habe ich auch. Da ist ein Po. Das ist natürlich bescheuert, das Wichtigste sieht man gar nicht. Da ist ein Polster drin. Wie die das Wichtigste nicht zeigen, Alter. Da ist ein Polster im Poppes. Was man irgendwie aus irgendwelchen. Ah, hier sieht man es, glaube ich. Guck da, ja, hier, da. Da ist ein Polster im Bobbes. Also an der Hose. Das ist tatsächlich praktisch. Leute, wenn ich ohne Polster fahren würde, dann würde mir ja noch mehr der Hintern wehtun. Drei Radhosen übereinander. Ja. Und wie gesagt, ich bin. Also. Bei meinen Ausfahrten, ich bin ja ewig nicht Fahrrad gefahren, ne? Also bei meinen Ausfahrten. Ich habe kreislaufmäßig überhaupt nicht das Problem. Im Gegensatz zum Rennen. Beim Rennen bin ich da muss ich es ja immer übertreiben. Hab dann irgendwas zwischen, naja, sagen wir mal so, wenn ich mich zusammenreiße, 145, 150 Puls und wenn ich normal renne, so 155 oder so. Beim Fahrradfahren habe ich keine Ahnung, irgendwie 100, 115 bis 135 oder so. Je nachdem, ob ein bisschen strampeln muss. Aber ich habe beim Fahrradfahren andere Probleme. Das erste ist, mir tut der Arsch weh. Nach 10 Kilometern oder so. Mir tut der Arsch weh. Aber ich gehe davon aus, dass sich das mit der Zeit noch ein bisschen legen wird. Mir tut der Arsch weh. Und was ich heute auch gemerkt habe, ich muss wahrscheinlich ein bisschen mal am Sattel reinstellen. Rumstellen oder mal irgendeinen Bike-Fitting Termin machen. Ich habe heute zu sehr auf den. Ich habe heute zu sehr auf den Händen gehangen, so dass ich jetzt sowohl links als auch rechts. Die Spitze von meinem Zeigefinger fühlt sich ein bisschen, na, taub ist das falsche Wort, fühlt sich ein bisschen komisch an. Ja, aber das liegt dadurch, dass ich halt übelst auf die Hand gedrückt habe und da gehen halt Nerven durch. Das sagt halt auch. So, das ist das Zweite. Und was habe ich denn ansonsten noch? Das war's eigentlich. Sonst tut mir nichts weh. Und wie gesagt, also am nervigsten ist das tatsächlich, dass mir der Hintern wehtut. Aber es ging. Ja, naja. Also ich hatte ganz kurz mal 100, 158 Puls oder sowas, als ich die Brücke raufgefahren bin, volle Pulle. Ja, siehst du? Ich denke auch, dass sich das legt, dass man Schmerzen im Popos hat. Aber ich muss es insgesamt wahrscheinlich auch ein bisschen gescheiter einstellen, das Fahrrad, ja. Wahrscheinlich muss ich auch mal einen Sattel ein bisschen hintermachen, dass ich nicht so volle Pulle auf den Ärmel hänge. Du hast doch so einen Teil für deinen Server, mit dem du den steuern kannst. Wie heißt das Teil nochmal? SSH? ups, bisschen groß. Leicht zu großes Emote. SSH oder? Hä? Das wirst du aber nicht meinen, oder? Ach, ich weiß, was du meinst. Du meinst den KVM-Switch. Du meinst den KVM-Switch. Das ist ein... wie heißen die? Lantronics oder so? Spider. Ich mach mal den Streamtitel etwas weniger Gachibas-lastig. Wobei, lass das einfach so. Du meinst das Ding hier, gell? Bock auf eine Stellenanzeige? Auf, her damit. Ja. Das, so ein Teil habe ich. Mit dem Unterschied, dass ich das damals für 75 Euro oder irgendwas gekauft habe. Ich habe keine Ahnung, warum der Scheiß so krass teuer ist. Ich meine, guckt euch das mal an. Man bekommt einen VGA-Port und zwei USB-Anschlüsse. Gut, der Vorteil ist halt davon, jede 0815 Server hat halt noch so einen VGA-Port. Und hier kannst du halt per Netzwerk aufconnecten. Und der Technik-Kreisel ist am Start. Kreisel-Grind. Aber das eigentlich Coole ist daran, das ist ein Produkt, wir haben das ja mal zusammen benutzt im Stream. Das ist ein Produkt von 2009 oder sowas. Das ist richtig alt. Und die haben letztens ein Firmware-Update gebracht für das Ding, dass es jetzt ein HTML5 JavaScript-Interface hat, ohne Java, Applets und Flash und Geschiss. Vor 2 Jahren oder so haben die das rausgebracht. Für ein irgendwie 15 Jahre altes Gerät. Also da kann man sich nicht beschweren, oder? Ich hab mich vertippt im Team. Okay. Ja, also das Ding meinst du, ne? Also, ganz ehrlich, für den Preis würde ich mir das nicht kaufen. Wir können ja mal kurz schauen. Wir können ja mal kurz schauen, ob es das irgendwo ein bisschen billiger gibt. Es gibt irgendwas ohne Gehäuse oder so. Keine Ahnung. Also ich hatte richtig Glück anscheinend. Wie gesagt, ich habe das damals für, ich weiß nicht genau wie viel, 75, 95 irgendwie. Ich habe das super günstig im Vergleich zu den jetzigen Preisen gekauft. Vielleicht, das könnte sein, dass damals viele ausgemustert wurden, dass es einfach extrem viel auf eBay gab oder so. Hängt der Stream? Nö, der Stream hängt nicht. Ich sehe es in meinem Vorschau. Hier hängt nichts. Nichts. Null. Gar nichts hängt hier im Stream. Überhaupt nichts. eBay Kleinanzeigen. Achso, ist ja nicht mehr eBay. Das ist ja nicht mehr eBay. Da gibt es auch gar nichts hier. Lantronics. Ah, doch hier. 300. Aber das ist aber auch ein neuerer. Print-Server brauchen so. NTP-Zeitserver? Was zum... Ach so. Ah, das ist sowas mit GPS-Modul und sowas. Also, naja, gut. So, also wenn man wirklich ein GPS haben möchte für eigenen Zeitserver, dann kann man das tatsächlich super easy mit einem ESP32, mit einem GPS-Modul machen. Da gibt's schon fix und fertige. Guck, da kann, also wenn man, ich find's bescheuert, es braucht niemand, ja, aber man kann ESP32 mit GPS. Nee, nicht GPS. Guck, da gibt es fertige Boards, da ist sogar noch mehr drauf, da ist, guck mal, da ist sogar noch LoRa drauf und alles möglich. Kann man sich so ein Board kaufen für, die sind aber auch ganz schön teuer geworden, Alter. Die gibt's bei AliExpress für 15 Euro. Alter, was ist mit euch los, Alter? Das kostet bei Ali, okay, passt mal auf, Mann. Das muss ich mal, AliExpress, das muss ich mal kurz vergleichen. Was ist mit den Amazon-Preisen los? Sind die komplett wahnsinnig, oder was? Nein, die China-Chinesen kriegen nix. AliExpress. AliExpress, China-Chinesen-Seite, auf, mach hinne. Nicht genug AWS-Ressort, nee, nicht AWS, die benutzen ja nicht AWS, die haben eine eigene Cloud. Da ist in China gerade Hochwasser oder Erdbeben oder irgendwas. Oh, keine Ahnung. Vielleicht haben wir Glück. Manchmal kann man die Chibaden, wenn man Inkognito-Modus anmacht. Was? AliExpress. Ihr seid highly pepega. Siehst du, ich sag doch Inkognito-Modus. Hier. TTGo T-Strahl. Weil das Ding T-Beam heißt. 7,66 Euro. Aus irgendwelchen Gründen ist... Ah, Moment, das ist mit dem alten LoRa-Modul. Aber jemand, der nur für GPS interessiert ist, ist das ja okay. Also wie gesagt, die gibt es relativ günstig bei den China-Chinesen. Und da kann man sich das mit GPS holen, dann hat man die Zeit davon. Gutes. 7LQRS, Dankeschön für den Sub. Massive Subscription. Hier. LinkedIn einloggen. Ich hab meinen Account hier nicht. Beziehungsweise ich habe ja das Login zu meinem Account allgemein. Kann man da vielleicht Inkognito starten? Ach, Inkognito starten geht. Alter, die Seiten sind so fail alle. Okay, für welches Fahrrad kann ich gleich noch was dazu sagen? Die Zeit für die 5 Kilometer ist ja mega brutal, in welchem kurzen Zeitraum das so vorwärts gegangen ist. Du meinst 5 Minuten 45 für pro Kilometer? Weil das letzte, was ich gepostet habe, da war ich echt im Arsch danach. Moment, wir haben Kommando für mein Fahrrad? Leute, da müssen wir jetzt einmal kurz für die Mods, ja? Ihr müsst jetzt einmal alle im Chat Mod-Check. Ich mach mit. Mod-Check. Um mal unseren Mods zu huldigen, dass die immer so auf Zack sind. Ja, das ist sehr schön. Pock. Ja, siehste, es gehört ja auch zu einem guten Modke dabei, dass er das so antizipiert, was da so als Questions immer rumkommen. Massive Fivehead Mods. Okay, dann schieben wir das noch kurz vor der Stellenanzeige ein. Korrekt, das ist mein Fahrrad. Ja. Ja. Richtig, so sieht das aus. Genau so schaut das aus. Also die Farbe nicht ganz, aber... Das sieht auf jeden Fall anders aus wie auf Bild. Aber das ist das Fahrrad, was ich mir gekauft habe. Und ich hatte ja am Anfang, weiß nicht, ob die hier ein Bild davon haben. Die haben nur ein Bild von der anderen Seite. Das ist natürlich doof. Hier. Ich hatte am Anfang ja ein bisschen Bedenken. Weil du hast hier nur vorne einen Ring. also ein Kettenblatt und hinten hast du halt 11 bis 42 Ritzel, sagt da der Fachmann für. Zumindest habe ich halt gedacht, ob das nicht ein bisschen wenig ist, so mit nur einem Blatt vorne und kommt man da ordentlich hoch. Man kommt ohne Probleme ordentlich den Berg hoch, Leute. Das einzige Problem, was ich habe, ist nicht so sehr die Übersetzung, sondern mein Oberschenkel, der noch nicht so richtig mitmacht. Neben den anderen Sachen, die ich euch erzählt habe. Ja. Also, übersetzungsmäßig ist es gar kein Problem. Also, die Berge, die ich hochgefahren bin bisher, ich bin ja nicht wirklich viele Berge, also viele Steigungen gefahren, Berge schon noch gar nicht, war sowas wie mal irgendwie die Autobahnbrücke hoch, so also am Fußgängeraufstieg da und so. Man war dann schon mal kurzzeitig irgendwie so, frag mich nicht, irgendwie 13-14% oder sowas, aber das konnte ich ohne Probleme durchstrampeln. Im kleinsten Gang war die Übersetzung fast ein bisschen zu leicht. Da musste ich dann irgendwie ultraschnell treten, dass das Fahrrad nicht umkippt, so lahm war das sonst. Aber meine Oberschenkel machen es noch nicht so ganz mit. Das okay. Also sieht mein Fahrrad aus. Und das stimmt übrigens nicht. Ich habe keine Ahnung, was sie, das wiegt 9 Kilo. Ich habe keine Ahnung, was die da gewogen haben. Das wiegt ein bisschen mehr als 9 Kilo. Keine Ahnung, was da mit den. Da ist ein Sternchen dahinter. Was bedeutet denn das Sternchen? Ah, ich habe die falsche Rahmenfarbe. Ich hab's auch ohne Pedale. Mein Fahrrad ist ein Ticken kleiner und ohne Pedale habe ich das gemessen. Heißt im Endeffekt. Naja, was auch immer. Es ist trotzdem mega leicht. Richtig, es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Da bin ich dann auch drauf gekommen. Es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Wie rechtfertigen die den Preis? Also es macht eigentlich gar keinen Unterschied so richtig, weil du hast trotzdem 40 zu 42. Das, ich meine, du hättest bei dem anderen, hättest du dann, ich glaube, 34 zu 36 oder so gehabt. Das heißt, ein bisschen weniger vielleicht, aber macht keinen Unterschied. Ja, das stimmt. Großen Gänge, aber ganz ehrlich, wenn ich mal 30 km/h fahre, dann kann ich das eh nicht lange. Also. nein, habe ich nicht. Ich habe noch keine Klickschuhe, will ich auch erstmal nicht, weil ich noch ganz schön am Rumwackeln bin, oftmals. Das mache ich erst, wenn ich das andere im Schlaf kann. Ich habe mir da so Pedale mitbestellt, die man auf der einen Seite reinklicken kann, auf der anderen Seite sich mit dem Fuß draufstellen kann. Die wurden direkt im Checkout-Prozess empfohlen. Aber so geil finde ich das nicht, weil du dann immer erstmal suchen musst, die Seite, wo du halt mit dem normalen Schuh drauf kommst. Das heißt, ich werde vielleicht erstmal ganz normale Pedale dran machen, die auf beiden Seiten flach sind. Ja. Also wie der Preis gerechtfertigt ist, ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Das ist ein. Ich meine, die erklären es hier. Das ist ein kompletter Carbonrahmen. Das sind Tubeless-Reifen, das sind Carbon-Gabel, Carbon-Lenker, Scheiben, Dingsbums, Bremsen, elektronische Schaltung. Das ist also ich habe mir im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht. Das ist preis-leistungsmäßig echt nicht verkehrt. Ansonsten kann ich es nicht wirklich einschätzen, ja. Aber für irgendwas muss ich ja mal meine Kohle ausgeben. Macht mega Bock, damit zu fahren. Das Einzige ist halt, mein Arsch tut weh, weil ich es nicht gewöhnt bin. Ja, das ist Pech, ja. Schloss habe ich auch eins. So ein ganz kleines, billiges, leichtes, was man einstecken kann. Das, was reicht, wenn man kurz zum Bäcker geht, aber aus den Augen würde ich damit nicht lassen. 12 Kilo. Was sperrst du damit immer so an? So safe to go, oder? Schauen wir uns im Stream den Raspberry Pi zusammen an. Ja, aber erst morgen früh wahrscheinlich, nicht heute Abend. Ich hab schon ein Video auf. Schon spät, ja. Boomer müde. Gut, also, ich wollte doch irgendwas machen. Ach ja, die Stellenanzeige mir angucken, genau. Wo habe ich denn die hin? Ja. Nein. Oh. Moment, Leute. Erweiterung verwalten. Dark Reader. Oh nee, ich habe keinen Dark Reader hier. Monka W. Dann müssen wir mal kurz. Oh, Moment. Manage Extensions. Und Dark Reader ist doch an. Man, Dark Reader Details kann man nicht sagen. Allow in Incognito. So. Dark Reader. Okay, nice. Jetzt haben wir's. Es werden keine Bewerbungen mehr angenommen. Oh nein. Okay, also das soll ich mir angucken. Dann lasst uns das doch mal anschauen. Chatke, wer hat die Stellenanzeige gepostet? Und ist das jetzt auch die richtige, die dabei rausgekommen ist, als ich im Inkognito-Modus aufgemacht habe? Ist das die ich gucken soll? Ist die richtige? Okay, auf geht's. Also, wen haben wir denn da so? Die HDI Group, von denen habe ich nie was gehört. Keine Ahnung. Gehören zu den ersten 25 Bewerbern. Es werden keine Bewerbung mehr angenommen. Nice. Hast du jetzt was zum Standort-Tracken im Fahrrad drin? Das sage ich nicht. Nee, habe ich nicht. Ich habe aktuell einfach mein Handy dabei. Und ich bin auch am Überlegen, wie ich das mache. Weil ich habe ja da mein Navi drauf. Das ist kein Navi, das ist ein Fahrradcomputer vorne drauf. Und der kann theoretisch tracken, aber weiß nicht, wie gut das funktioniert. Vielleicht werde ich da irgendwas verstecken, irgendwo im Rahmen drin oder so, dass man das tracken kann. Muss ich mal schauen. Ich hoffe ja eher darauf, dass es erst gar nicht geklaut wird. Nun gut, also. Junior Cloud and Operations Engineer. Nee, AirTag ist doof. Also, Ihre Aufgaben, Verantwortung für kontinuierlichen und stabilen Anwendungsbetrieb sowie die Fehleranalyse. Ups. Fehleranalyse und Behebung. Ja, gut. Als Cloud und Operations Engineer würde ich sagen, klingt das ja mal ganz, ganz gut passend. Bereitstellung, also diese Stellenanzeigen, es gibt ja keine Norm für Berufsbezeichnung in der IT. So ein paar Sachen haben sich so rauskristallisiert, aber viele nennen die Sachen halt so, wie sie gerade Bock haben. Deswegen muss man immer mal gucken. Aber ich finde, das passt zumindest jetzt schon mal ganz gut zusammen. So, Bereitstellung von Infrastrukturen auf eigenen cloud-basierten Umgebungen. Ja, ich meine, als Cloud Operations Engineer. Entwicklung, Standardisierung und Betreuung von Containerlösungen in Kubernetes. Ja, gut. Und passt, denke ich, auch ganz gut dabei. Aktives Lifecycle-Management von eigenen und Third-Party-Anwendungen. Ich tue mir mit dem Wort Lifecycle-Management immer schwer, Leute. Ich habe da schon so eine grobe Idee, immer, was im jeweiligen Kontext mit gemeint ist. Aber für mich ist dieses Wort Lifecycle-Management immer unglaublich schwer zu greifen. Chat, wer von euch, es gibt jetzt einen Sub zu gewinnen. Wer von euch schafft es, mir in maximal 3 Sätzen Lifecycle Management so zu erklären, dass ich es checke? Der Erste gewinnt. Und wenn das keiner hinkriegt, dann bin ich auch froh, weil mit oder ohne ChatGPT, wie du willst. Problem ist, bei ChatGPT kommt dann auch als Mist raus. Das hast du im Leben nicht jetzt runtergeschrieben, einfach so.
Wieso?
Ja, nein. Das war, das ist das Offensichtlichste. Okay, Leute, ich schließe da raus. Jetzt lass... Chat, ich schließe da raus, ihr habt auch keine Ahnung. Beziehungsweise ist es auch enorm schwierig für euch zu erklären. Egal, Leute, ChatGPT pasten. Nee, dafür gibt's jetzt keinen Sub. Gut, also gucken wir mal weiter. Monitoring und Dokumentation für Standardanwendungen in Infrastrukturen. Dokumentation braucht man nicht, wenn alles immer perfekt First Try funktioniert. Monitoring und Dokumentation für Standardanwendungen in Infrastrukturen. Ja, finde ich. Operations, ne, bisschen aufschreiben, was Sache ist, Sachen überprüfen, ob sie noch laufen, beziehungsweise ob irgendwelche Auffälligkeiten auftreten, das finde ich passt gut dazu. Umsetzung von Anforderungen in einem agilen Team, okay, heute ist alles Agile, Safe, Lean und Try und, wobei das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, Try, Solid und T-Shaped und, was habe ich noch vergessen? Kanban. Natürlich, Kanban. Erfolgreich abgeschlossenes Hochschul- oder vergleichbare Ausbildung. Okay, der Standardsatz schlechthin. Erste Erfahrung mit Cloud-Technologien und relevanten Tools. Ehrlich gesagt, finde ich, passt das nicht so hundertprozentig zusammen. Ich meine, du sollst dich um die Entwicklung, Standardisierung und Betreuung von Containerlösungen und Kubernetes kümmern. Du bist... Okay, na doch, nee, passt schon. Das ist eine Junior-Stelle, habe ich jetzt gar nicht hingeguckt. Okay, das heißt, die setzen auch ein bisschen drauf, zumindest interpretiere ich das da so rein, dass man dort anfängt, und zwar das zu den Aufgaben gehört, aber man da noch reinwächst. Ja, das finde ich ja eigentlich nicht verkehrt. Basiswissen über... Also, zumindest rate ich jetzt das an der Stelle so. Basiswissen über DevOps-Methoden, CI/CD-Pipelines und agile Arbeitsweise. Agile Arbeitsweise definiert eh jeder andere, jeder ein bisschen anders. Eigeninitiative und in manchen Bereichen ist agile Arbeitsweise auch komplett unsinnig, ja. Also zum Beispiel, wenn du so ganz klassische Operating-Strukturen hast, so einmal in der Woche ein Change-Meeting, 2 Wochen im Voraus eintragen in die Excel-Tabelle und hast du nicht gesehen, da ist da mit Agilität nicht allzu viel hin. Und wer das irgendwie Agile nennt, nur weil es cool klingt, der untergräbt eigentlich so die ganzen Sinnhaftigkeit davon. Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft sowie gute Problemlösungskompetenz. Ja, das kann ich tatsächlich nur unterschreiben. Ich meine, Einsatzbereitschaft immer im Rahmen, kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie einem die andere Seite entgegenkommt, aber Eigeninitiative zum Schritt halten mit der Entwicklung, so ein bisschen musst du dich so drumherum beschäftigen, von dir aus so Eigenantrieb. Sonst wird das auf Dauer nichts. Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, Gespräche ergebnisoffen zu führen, so wie gut deutsche... Kommunikationsstärke. Wir machen es dann so wie der Patrick mit seiner Firma. Entweder ihr Kacknoobs, ihr kauft jetzt einfach mein Zeug oder leckt mich. So, ich glaube, so muss man das machen. Was? Oh! Sadke. Alter, warum sterben die alle? Da mache ich mir langsam Gedanken. Ich meine, ich bin 39. So, wo sind wir stehen geblieben? Kenntnisse über Prozesse der Versicherungswirtschaft wünschenswert. Hey, Da wäre ich ja genau der richtige wäre ich ja genau der richtige Kandidat für. Be you. Bei uns steht der Mensch im Fokus. Wir leben eine Unternehmenskultur der Offenheit sowie Wertschätzung, garantieren allen Mitarbeitern und Kandidaten Chancengleichheit. So schaffen wir ein Umfeld, in dem das persönliche Potenzial bestmöglich entfaltet werden kann. Ah ja. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich meine, es ist ein Juniorjob und ich finde, das spiegelt sich auch in dieser Aussage hier wieder. Basiswissen, also ganz ehrlich, Jobtitel, Aufgaben und was sie so suchen, finde ich, passt recht gut dazu. Es ist zwar immer noch recht kurz, knackig, trocken, wobei kurz und knackig finde ich bei Stellenanzeigen immer gut. Ich meine, es ist jetzt nichts, wo ich in wahnsinnige Verzückung geraten würde und sagen, oh, das muss ich mir... Aber es klingt nicht schlecht. Ja, also es ist jetzt nicht übertriebene Euphorie nach dem Lesen oder so, aber es klingt passend von den Aufgaben, vom Profil her. Ist natürlich die Frage, ob die jetzt auch noch gescheit bezahlen. Ja, ich denke, da kann man sich bewerben, Chatke. Guckst du sowas? Ah, live. Live Underflow. Er heißt doch... Ist es ein Zweit-Channel? Live Overflow. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist... Ja... Das gucken wir 37 Minuten, das schaffe ich. Leute, wenn ich mir heute ein 37 Minuten Video angucke, da sind wir morgen noch nicht fertig. PC, warum zum Teufel haben wir PC Welt auf? Wait a minute, bin ich hier im Musik Chrome, da bin ich falsch. Ich muss in den Video angucken, Chrome. Gibt's das morgen vor? Ja, morgen im Aufwachstream gucken wir uns das an. Und da gucken wir uns auch das Video zum Raspberry Pi an. Hast du Ideen, was die so im Bewerbungsgespräch fragen können? Kommt drauf an, wer dabei ist. Es kommt ein bisschen drauf an, wer dabei ist. Weil der Personalmensch wird dich natürlich was anderes fragen als dein zukünftiger Teamleiter oder wer auch immer alles dabei ist. Also ich denke, du wirst in der Position sicherlich, also zumindest im Forschungsgespräch, kannst du sicherlich, wenn da einer dabei ist, der ein bisschen Ahnung von der Technik hat, mit den ein oder anderen Cloud-Anbieter bezogenen Sachen rechnen, zum Beispiel zum Richtung Kosten von Cloud-Infrastruktur zum Beispiel. Ja, dass die fragen, okay, wie würden sie das und das aufbauen, so kosteneffizient, da kannst du denen erzählen, so nach dem Motto, man sollte nach Möglichkeit keine Azure Functions oder so bauen, die sich selbst gegenseitig im Kreis aufrufen. Alter, was mit der Musik los? Haben wir nicht irgendwo Rainbow Road oder sowas? Jawohl, Rainbow Road, beste. Und ansonsten werden die dich die üblichen Sachen fragen, so. Oh, da bin ich jetzt der Falsche. Ich bin froh, dass ich das durch habe. Also ich wurde beispielsweise im Vorstellungsgespräch gefragt, was sind Sachen, die sie so richtig, oder nee, was müssten wir machen, um sie so richtig aufzuregen? Das ist so eine typische Five-Head-Psychologie-Frage von der Personalabteilung und solche Sachen. Also was du auf jeden Fall machen solltest, ist, wenn du das ernst nimmst, also falls du da wirklich hin willst, also gibt ja auch Leute, die suchen sich was raus, ein bisschen zum Üben, aber wenn du es wirklich ernst nimmst und da auch Absichten hast zu, dann würde ich mir auf jeden Fall denen ihre Webseite mal angucken und ein bisschen schauen, ob man vielleicht schon rauskriegt, was sie so machen. Also sind die eher AWS, Heavy, Google Cloud, Azure, wie auch immer, angelegt und vielleicht mal so einen Overview-Kurs zu Kubernetes kannst du dir auch angucken, weil es ja allen zu deinen Hauptaufgaben zählt. Da kannst du ein bisschen mit Know-how glänzen, kannst du denen sagen, ja, der Unterschied zwischen einem Pod und einem Container und sowas in der Richtung. Ansonsten keine Ahnung, was die fragen könnten. Max, hab endlich mein Wirtschaftsinformatikzeug in der Tasche, auf geht's ins DevOps. Ja dann, GLHF. Also ich habe geantwortet, Windows administrieren müssen, aber das hat er nicht gelten lassen. So, dieses Video wurde mir vorhin empfohlen. Warum Softwareentwickler selten Karriere machen, ChatGim. Da bin ich mal gespannt. Also ich kann euch sagen, ich bin ja kein hauptberuflicher Softwareentwickler. Dankeschön für den Sub. SAP-Consultant. Ja, wenn du richtig fett Kohle machen willst. Ich weiß nicht, ob man was können muss als SAP-Consultant. Ich kenne mich selber zu wenig mit SAP aus, um einschätzen zu können, ob die SAP-Consultants, mit denen ich bisher was zu tun hatte, auch Ahnung haben, ob das gute SAP-Consultants sind. Das weiß ich nicht. Aber SAP ist so ein Thema. Es gibt so ein paar Sachen, die hörst du eigentlich relativ selten in der IT, ja? Das ist zum Beispiel, mit SAP haben wir Geld gespart oder mit Oracle haben wir Geld gespart. Also in der Regel kostet eigentlich SAP und Oracle nur extra. Also richtig, richtig viel und sie haben super eklige Lizenzbestimmungen bei Oracle. Bei SAP weiß ich nicht so sehr, aber Oracle hat so ziemlich die beschissensten Lizenzbedingungen, die es gibt. Beispielsweise auch ihren Mindestsupport-Status, den du haben musst für alle Produkte, wenn du eins gekauft hast und sowas. Ganz, ganz wirr, was Oracle da treibt. Also Oracle hat wirklich eine Lizenzpolitik, die zum Vermeiden von weiteren Oracle-Käufen beiträgt. Und außerdem ist der Oracle-Support auch maximal useless, zumindest was ich bisher von gesehen habe. Will ich allgemein sagen, aber die Tickets, die ich bisher bei Oracle gesehen habe, sind meistens voll für den Arsch gewesen. Die einzigen, die noch schlimmer sind, was Supportfälle sind, ist Microsoft für Azure. Da habe ich schon Dinge, also ganz ehrlich, die Microsoft-Support-Fälle sind so unglaublich bescheuert gewesen bisher, was ich gesehen habe. So, machst ein Ticket auf, bla 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 bla, wird Traffic getroppt und kriegst als Antwort, wir haben verstanden, sie haben ein Problem damit, dass im Setting XY, bei aktiviertem Setting XY, Traffic getroppt wird. Bitte versuchen Sie Folgendes. Schalten Sie die Diagnosefunktion ein. Wenn das Problem behoben ist, dann schließen Sie bitte das Ticket. So. Was ich über VMware gehört habe, in letzter Zeit wenig. Auf der alten Arbeit, wo ich zumindest noch ein bisschen was mitgekriegt habe von den VMware-Leuten, wurde da zwar auch öfters geflamed über den VMware-Support, aber im Großen und Ganzen scheinen die halbwegs damit zufrieden gewesen zu sein. Ich habe letztens den unsinnigsten, ich komme leider nicht mehr drauf, was es war, bei Apple. Kennt ihr dieses Apple Support Forum? Wo dann immer irgendwelche Inder oder, keine Ahnung, wie nennt man das, Clickworker arbeiten und nichts Sinnvolles schreiben als offizielle Response. Ich habe bei Apple, nach was habe ich denn bei Apple letztens gesucht? Ich habe gesucht nach... Also die Antwort war, geht nicht, aber auch nicht so richtig. Ich habe gesucht nach... Wie kann man... Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich. Ja, Azure Support wirklich richtig Müll. Was hab ich denn gesucht? Was wollte ich denn aufmachen? Es muss auf jeden Fall was mit meinem iPhone zu tun haben. Ich wollte irgendwas Apple. Oh. Irgendwie wie man Shortcuts im Background laufen lassen kann. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr was. Aber das habe ich, glaube ich, nicht gesucht. Und die Antwort war so unglaublich dumm in diesem Support-Forum. Und es war ein offizieller Apple-Typ. Die wurden einfach nur gepostet, dass man sich sagen können, sie reagieren drauf. Ich mache einen riesen Bogen um iCloud. Ich benutze iCloud für nichts. Ich habe auch den iCloud-Sync für alles ausgeschaltet. Das einzige, das tatsächlich die aller einzigste Funktion, die ich von iCloud benutze, ist Find My Device, beziehungsweise Find My Bekanntschaft, so. Und ich habe auch nicht vor, irgendwas iCloud-mäßig zu benutzen. Wieso meiden? Weil es sich immer weiter log-int in das Apple-Ökosystem. Wie ist deine Erfahrung mit externen Consultants, die bei dir mit im Team arbeiten? Das kommt auf den Consultant an. Also, ich habe schon jede Menge unfähiger Consultants erlebt, wo ich mich frage, zu was soll ich den überhaupt konsultieren? Man hat in diesem Namen Consultant, ja, schwingt ja eigentlich, zumindest für mich, mit, das ist jemand, wenn ich selbst nicht weiter weiß, dann kann ich den konsultieren, dann kann ich den fragen. Also die weit überwiegende Zahl der Fälle habe ich mich gefragt, was will ich den Consultant eigentlich fragen, bei was kann der mir eigentlich helfen? Wir hatten mal einen. Ich überlege gerade, wie das gewesen ist. Ja, genau, jetzt war es wieder. Also, wir hatten mal einen externen Consultant bei uns, der hat irgendwie 2 Wochen gebraucht, sein Notebook einzurichten. Wo ich auch gedacht habe, was macht der so lang? Ja. Und auf einmal kam er dann zu mir und meint so, ja Max, ich habe gehört, du kümmerst dich ja hier um unsere Git-Repos. Erklär mir doch mal, wie ich das jetzt mache mit dem Git. Und da habe ich ihn erstmal blöd angeguckt und hab dann gemeint, ich meine, eigentlich halb aus Spaß habe ich zu ihm gesagt, wie jetzt? Ich dachte, als externer Experte kannst du mir das jetzt erklären. Und da hat er gleich zurückgeruht. Aber natürlich, ich habe ihm dann gezeigt, wie er sich einloggen kann, wo er die Repos findet und sowas. Er hat es mit Shit aber nicht so gehabt. Und da denke ich mir halt, hey, also die meistverbreitetsten aktuellen Technologien, die irgendwo eigentlich nahezu jeder Firma benutzt werden, die kann man als Experte doch schon erwarten, drauf zu haben, oder? Ja, Soap ist mal komplett Abfuck. Ja, das ist meine Erfahrung mit Consultants. Gibt aber auch positive Beispiele, beispielsweise einer auf meiner neuen Arbeit, der ist eingekauft für so Cloud Security Kubernetes Geschichten. Und der hat auch wirklich Ahnung. Ich hab mir sogar schon überlegt, ob ich mit dem mal nicht einen Stream hier mache oder ob wir ein Video zu aufnehmen sollen, wo wir uns, also Video weniger, aber irgendwie im Stream, wo er uns zeigen kann, wie man seinen selbst aufgesetzten Kubernetes-Cluster ordentlich gegen Hackermans absichert. Aber weiß nicht, ob wir das irgendwie hinkriegen. Zahl Kuda 3. Dankeschön für den Sub. High IQ Subscription, Leute. Ja. Way too smart.
Nice. Nice.
Ein Isaac B Training. Was ist Isaac B? International Software Architecture Qualification Board. Boah, da sind schon so viele Sachen aneinandergereiht, dass ich da überhaupt keinen Bock drauf hätte. Man kann sich für Softwarearchitektur zertifizieren. Das ist doch auch wieder so ein selbsterhaltendes Ökosystem, oder? Chatke, ich kenne diese Zertifizierung nicht. Taugt das? Ansonsten, ich bin ja Zertifizierung immer relativ negativ eingestellt. Weil das meistens so ein in sich selbst erhaltendes Geldbeschaffungssystem ist. So, ich bin jetzt Agile, ich habe ein Fahrrad. Jetzt geht's ab. Doch, sehe ich genauso. Das ist eines der wichtigsten Skills eines jeden Informatikkurs. Dass der ordentlich Suchmaschinen bedienen kann. Okay. Also die sinnloseste Prüfung, die ich in letzter Zeit... sinnloseste Schulung, die ich in letzter Zeit machen müsste, das war aber noch beim alten Arbeitgeber, war irgend so eine Azure-Admin-Schulung. Es musste ein offizieller Microsoft-zertifizierter Trainer machen und der hat dann nur offizielle PowerPoint-Sachen durchgeklickt für 2 oder 3 Tage. Es war mega lahm und hat nichts gebracht. Meinst du, Google wird mal wieder besser? Im Großen und Ganzen ist Google eigentlich noch ziemlich gut. Ich muss aber sagen, ich benutze in letzter Zeit vermehrt DuckDuckGo. Letzter Zeit ist dehnbar, sind letzten Jahre über schon. Aber DuckDuckGo ist auch nice. Wobei ich gar nicht weiß, was DuckDuckGo unten drunter benutzt. Benutzen die nicht Bing oder sowas? Oder indexen die selbst? Das glaube ich kaum. Die benutzen auch Google. Okay, nice. Oh. Aber die finde ich schon seit den letzten paar Jahren ganz gut. Microsoft wollte Bing an Apple verkaufen. Uah. Naja gut, warum nicht? Google wollte Google auch an Yahoo verkaufen damals. Wie das ausgegangen ist, weiß man ja heute. Google gibt's noch, Yahoo gibt... Wobei... Gibt es die noch? Altaba. Ja, die gibt's nicht mehr, ha? Huh? Nun gut. Ja, das Video wurde mir heute empfohlen, und zwar, warum Softwareentwickler selten Karriere machen. Ich meine, ich bin kein hauptberuflicher Softwareentwickler. Also, man könnte sagen, kein Professional, der damit seinen Lebensunterhalt verdient. Aber ich gehe davon aus, dass die Gründe, warum Softwareentwickler selten Karriere machen, so diesen klassischen Karrieregrind, so nach dem Motto, irgendwann werde ich Teamleiter, dann werde ich Abteilungsleiter, die haben da schlicht und ergreifend keinen Bock drauf auf den Scheiß. Als Softwareentwickler verdient man genug, es ist nicht so, also man verdient eindeutig über der Schwelle, wo man sich Sorgen machen muss. Und da muss man sich halt fragen, will man sich den zusätzlichen Stress und den ganzen Scheiß, der damit zusammenhängt, noch geben oder nicht? Und dementsprechend gehe ich jetzt einfach mal von mir aus, was das Thema Karriere machen angeht. Ihr wisst, ich bin ein richtig krasser Karrieregrinder. Ich grinde so hart die Karriere, dass das schon wieder bei Null angekommen ist. Und dementsprechend, ich habe auch keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf klassische Karriere. Das liegt daran, weil ich erstens das gerne mache, was ich mache. Und ich überhaupt keinen Bock darauf habe, irgendwas mit Personalverantwortung oder Projektmanagement oder sowas zu machen. Das ist ja so der klassische Karriereweg, den viele so für sich sehen irgendwie. So nach dem Motto, ja, erstmal mache ich das, dann mache ich vielleicht ein bisschen Projektmanagement, dann mache ich irgendwann mal Teamleitung, sonst wie. Also, mein alter Chef hat mir mal gesagt, dass es eigentlich falsch ist, wenn man einen Teamleiter Manager nennt. Aus seiner Sicht. Er hat gesagt, für ihn ist quasi so klassisches Management und Mitarbeiterführung eigentlich zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinger, auch wenn es oftmals unter Management zusammengefasst wird. Okay, finde ich, klingt nicht schlecht, aber das ist nichts für mich. Und das war lange Zeit leider ja so ziemlich der einzige Karriereweg, den viele Unternehmen geboten haben, so nach dem Motto, machst mal ein bisschen hier Projekt, zeigst mal, was du Geiles kannst, dann wirst du vielleicht mal Teamleiter, mal Gruppenleiter, mal Abteilungsleiter und mal was auch immer sonst noch so für Positionen dazwischen sind. Und haben viele keinen Bock drauf. Und daraufhin haben jetzt ja viele Unternehmen realisiert, dass das gerade für Techniker nicht so geil ist und die da eigentlich keinen Bock drauf haben, weil warum sollte man das machen? Sich freiwillig fertig machen, obwohl man ja das andere, was man sonst macht, viel lieber macht. Deswegen gibt es jetzt meistens noch neben diesen klassischen Karrieremöglichkeiten noch so eine zweite Technik-Karrieremöglichkeit, wo sich manche Unternehmen schwer damit tun, sowas zu implementieren, aber da gibt es dann meistens sowas wie Experte, Architekt oder was auch immer, da kannst du dann noch so ein bisschen steigern das Ganze. Und hast dann zwar auch mehr Verantwortung, aber eben nicht solche Management- und Personalführungssachen. Das ist was ich mir beschränkt noch irgendwie vorstellen könnte. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin am besten, ich kann der Firma am besten was für mein Geld bieten, wenn ich Technikkram mache und wenn die mich Technikkram machen lassen. Was mich meine aktuelle Firma auch, sagen wir mal, naja, ganz okay machen lässt. Der Meetinganteil ist halt unnötig hoch. Das habe ich auch schon 500 Mal gesagt, aber das ist halt so. Ich sitz auch 50% meiner Arbeitstag, ich sitz auch 50% meiner Arbeitszeit in irgendwelchen sinnlosen Meetings, wo ich nicht ein Wort sagen muss. Das ist okay, ja, wenn die das wollen und mir dafür fett Kohle bezahlen, soll mir das recht sein. Aber ich finde es natürlich ein bisschen doof, weil ich lieber was anderes machen würde. Also so eine Experten-Architekten-Sache könnte ich mir eventuell irgendwann mal vorstellen, aber eher nicht. Ehrlich gesagt eher nicht. Das müsste dann wirklich schon ganz das wirklich perfekte Gebiet sein. Und ich müsste irgendwie, weiß ich nicht, bisschen Bock da drauf kriegen. Ich glaube nicht. Ganz ehrlich, die Position, die ich jetzt habe, vollkommen in Ordnung. Ich kann mit technischem Know-how glänzen, beziehungsweise damit das machen. Also ich werd für mein technisches Know-how bezahlt und das ist eigentlich das, was ich haben will. Und letztendlich will ich ansonsten auch gar nichts großartig machen. Es gibt genug Kohle dafür. Es wird in Zukunft wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kohle geben. Und unter anderem auch daran, weil es nach wie vor immer schwieriger werden wird, Leute zu finden. Gerade wenn du spezifische Sachen haben willst, mit längerer Berufserfahrung, wird es wahrscheinlich auch langfristig noch mehr Kohle geben. Das heißt, warum sollte ich irgendwas anderes machen? Die bezahlen jetzt schon richtig nice. Warum sollte ich noch mehr machen? Warum sollte ich mir noch mehr Stress geben für ein paar Euro mehr? Dann lieber weniger Stress, trotzdem gut auskommen und möglichst viel das machen, worauf man Bock hat. So, das ist das, was ich mir denke, wenn es ums Thema Karriere machen geht. Bye, Venix. Dankeschön für den Sub. Ist die Cam in Meetings immer an? Nö. Also auf meinen Meetings ist die Kamera standardmäßig nur in unserem Projekt daily an und selbst da habe ich sie nicht immer an. Ansonsten manchmal zum Winken, wenn ich irgendjemand schon eine Weile nicht mehr gehört habe. Aber ansonsten habe ich die Kamera eigentlich aus. Gerade wenn man sich irgendwelche Sachen zusammen anguckt. Entweder shared einer der Desktop, einer guckt beim anderen oder man redet über irgendwas, da muss man sich nicht sehen dabei. Sehe ich genauso, aber es checken ja immer mehr. Richtig. Ja, ich sehe das genauso. Es sind einfach viele Techniker und das darf man auch nicht vergessen, ja? Viele Techniker sind keine guten Führungskräfte. Klar kannst du jetzt sagen, es gibt Führungskräfteausbildung, Führungskräfte-Coaching und sowas, aber du musst schon der richtige Typ dafür sein. Das ist das. Ich glaube nicht, dass du es sonst jemals richtig hundertprozentig überzeugend hinbekommst. Und jedes Mal, wenn du dich dazu überwinden musst, was zu machen, was dir innerlich widerstrebt, dann ist es einfach keine richtige Position für dich, ja. Und es sind viele Manager keine guten ITler und nicht gut, und viele gute ITler sind keine guten Manager. So. Und manchmal kommt es, ja, so über zusammen, dann hast du welche. Aber es ist doch nicht schlimm, hat jeder so seine eigenen Stärken. Ja, und wenn es die Firma erlaubt, kann man ja in so eine Richtung gehen. Dann gibt es auch ein bisschen mehr Kohle, mehr Verantwortung, aber zumindest nichts, was mit Personal zu tun hat. Nee, warum? Zeig doch mal. Ich lese immer gerne übertriebene Stellenanzeigen. Und viele Führungskräfte sind keine guten Führungskräfte. Ja, kommt auch noch dazu, ja. Ich meine, fairnesshalber muss man sagen, es gibt auch viele Leute, die in der IT arbeiten, wo ich mich frage, was machen die da eigentlich? Das ist ja überall so. Also ich würde sagen, 80-90% der Leute sind zwischen, sie haben überhaupt keinen Plan von dem, was sie machen, bis zu, ja, Standardzeug können sie ganz gut erledigen. Und die restlichen 10% sind halt die du haben willst eigentlich. Zumindest für Positionen, wo man Ahnung haben muss und keine Scheiße bauen sollte. Es gab mal so eine coole, ich weiß nicht mal, wo ich das her habe. Ich habe mal ein Video gesehen. Irgendein Konferenz-Talk. Da hat einer so eine Tabelle gebaut. Oh, Moment. Nur kurz überskippen. Da hat einer so eine Tabelle gebaut, so. Und wo ist er hier? So, ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das jetzt richtig hinbekomme. So, das hier war, glaube ich, ja, hohe Motivation oder sowas. Niedrige Motivation. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt so richtig hinbekomme. So, oder sag mal, hoher Einsatz hoher Einsatz. Einsatz, also zu Antrieb, ja, meine ich jetzt. So, so, und hier oben stand, oh, was war denn das? Skill. Also, hat Ahnung, hat keine Ahnung. So, und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt zusammenkriege. Zumindest hat er gesagt, in diesem Vortrag, das war auch ein bisschen auf lustig gemacht, aber ich finde, es klang schon einleuchtend. Der hat gesagt, diese Kombination hier ist mega selten. Das sind die Leute, die willst du eigentlich quasi für immer bei dir behalten und das denen so angenehm wie möglich machen. Weil das sind Leute, die schaffen viel, die machen wenig kaputt, weil sie Ahnung haben und kriegen insgesamt viel. So, viel auf die Reihe. Dann gibt es Leute, die haben Ahnung, und wenig, zeigen wenig Einsatz, die willst du auch haben, weil die haben meistens ziemlich gute Lösungen, weil sie faul sind. Faule Leute haben die besten Lösungen. Dann hast du Leute, die zeigen wenig Einsatz, aber haben auch keine Ahnung. Da kann man ein paar von haben, das ist nicht so wild. Die kannst du Dinger machen lassen, so einfache Sachen und so. Aber das ist nicht so schlimm. Die allerschlimmsten sind die hier. Hoher Einsatz und keine Ahnung. Man würde eigentlich denken, das hier sind die schlimmsten, aber nein, das hier sind die schlimmsten, weil die machen dir alles kaputt. Die sind laufend am Machen, haben aber keinen Plan in dem, was sie machen. Und das sind die allerschlimmsten. Und wenn du sowas im Management sitzen hast, dann hast du richtig die Arschkarte. Wenn du so einen übereifrigen Manager hast, der absolut keinen Plan von seinem Job hat, dann hast du echt ein Problem. Und ich finde, ich weiß nicht mehr, aus welchem Vortrag ich die Tabelle habe. Tabelle, ne? diese Grafik. Das habe ich in irgendeinem YouTube-Konferenz-Talk gesehen. Ich fand, das hat es eigentlich wirklich ganz gut getroffen. Ja. Ja, das ist doch meistens so, dass die Leute, die von sich meinen, sie haben es am krassesten drauf, zwar Ausnahmen gibt von Leuten, die es wirklich krass drauf haben, aber in der Regel ist die Kombination, es krass drauf haben plus so super offensiv allen zu erzählen, man hat es krass drauf, doch relativ selten, weil es gibt ja diese schöne Grafik, so mit steigendem Knowledge fällt aber auch immer mehr auf, wie kompliziert der ganze Scheiß eigentlich ist und was es noch alles gibt, wovon man keine Ahnung hat. Ich finde es viel sinniger, wenn man was Gescheites macht. Es muss ja auch gar nicht viel sein. Man muss halt ab und zu mal was wirklich Gutes, Gescheites machen und das kann man dann auch breit treten überall. Dass alle mitkriegen, dass man mal richtig was Geiles gemacht hat. Das reicht ja eigentlich schon. Tja, das gibt's viele, die an der falschen Position sitzen, die selbst dann aber auch manchmal total unglücklich sind an der Position, ja. Okay, aber jetzt gucken wir uns mal das eigentliche Video an, was ich mir angucken will. So, das waren jetzt meine Gedanken dazu. Und jetzt gucken wir mal an, was in diesem Video erzählt wird. Moment. Alter, das ist eine mega Idee. Leute, ich brauche doch ab und zu mal irgendwie halbwegs sinniges Hintergrund-Footage für meine Videos. Ja, ich rede ja auch über so random Zeug in meinen Videos. Ich papp mir einfach aufs Fahrrad eine GoPro, fahr ein bisschen durch den Wald, über die Wiese und mach 15 Minuten sinnlose Fahrrad-GoPro-Footage hinter das Video und erzähle euch dann irgendwas über Führungskräfte in der IT und warum ich mit manchen schon gezofft habe oder warum ich manche gut und schlecht finde und was auch immer. Das ist dann quasi Naturstells 2.0.
In den Berufsalltag starten, haben sie meistens einen relativ festen Karriereplan. Sie wissen,
ist das so?
Mit Softwareentwickler
in. Also, Leute, ich hatte von Anfang an den Karriereplan, keine Karriere zu machen.
In den Berufsalltag starten, haben sie meistens einen relativ festen Karriereplan. Sie wissen, wann möchten sie was erreichen, welche Rolle wollen sie vielleicht bekleiden.
Wusstet ihr das? Chat, stimmt das? Habt ihr am Anfang gedacht, oh, in 5 Jahren will ich Teamleiter sein oder sowas? Ich nie. Ich habe mir immer nur gedacht, lasst mich mit dem Scheiß in Ruhe. Hattest du? Okay, ja. Gibt ja welche, die haben die Absicht und machen dann jahrelang den übelsten Grind, ja. Beziehungsweise stellen vielleicht dann auch irgendwann fest, es ist keine so gute Idee gewesen. Aber kannst du nicht die Führungskraft übernehmen, dann siehst du, dass es nicht so leicht ist? Das bezieht sich nicht auf mich, oder? Das bezieht sich hier irgendwas auf Chat. Also ich, wie gesagt, ich habe da auch überhaupt keine Ambition. Das war letztens schon wieder auf der Arbeit lustig. Also bei uns wurde eine Stelle ausgeschrieben für irgendeine Teamleiterposition. Und ich habe unseren IT-Chef auf irgendeinem Meeting gefragt, so, ja, ich bin, also warum ich gefragt habe, der Hintergrund war, ich kenne vielleicht jemanden, der für diese Stelle passt. So, das war meine Hintergedanken. Und da habe ich gefragt, sag mal, wie ist denn das? Wann werden solche Stellen denn hier extern ausgeschrieben? Und wie läuft das hier mit Bewerbungsprozess? Ich bin da noch neu dabei, würde mich einfach mal interessieren. Und da meint, oh, jeder kann sich bewerben. Max, du kannst dich ja auch da drauf bewerben. Und da musste ich gleich sagen, nee, 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 das nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Ich habe überhaupt keine Ambition, mich da drauf zu bewerben. Ja, wird schon gleich bist verhaftet, ey. Okay, auf geht's. Hören wir uns jetzt nochmal an.
Wenn Softwareentwickler in den Berufsalltag starten, haben sie meistens einen relativ festen Karriereplan. Sie wissen, wann möchten sie was erreichen, welche Rolle wollen sie vielleicht bekleiden und natürlich auch am Ende, was wollen sie für ein Gehalt verdienen. In der Praxis erlebe ich es aber ganz oft, dass die Softwareentwickler sich dann doch umentscheiden und irgendwann
.NET. Der ist mir schon mal sympathisch.
doch keine Karriere mehr machen wollen, egal welcher Posten winkt, egal welches Gehalt winkt, sie wollen einfach Softwareentwickler bleiben.
Ja.
Und genau das ist der Inhalt des heutigen
Nicht
Videos.
nur Softwareentwickler, das ist im Prinzip ja genau das, was ich im Vorfeld erzählt habe.
Wir werden uns mal anschauen, warum das Ganze so ist, denn ich habe da eine Theorie, aber mehr dazu nach dem Intro. Viel Spaß.
Wupp, wupp, wupp. Naja. Nicht so wupp, wupp, wupp,
Ich
wie ich
habe am
gedacht
Anfang
habe.
der Woche den Anruf eines Geschäftsführers bekommen, einer meiner Kunden, der mir gesagt hat, dass am Ende des Jahres der Abteilungsleiter leider das Unternehmen verlassen wird. Und er hat dann versucht, mit den Entwicklern zusammen eine Lösung zu finden, also mit den Entwicklern zu sprechen, wer diesen Posten übernehmen möchte. Und er hat dann mit Entsetzen festgestellt, keiner der Entwickler wollte es am Ende des Tages machen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich gut nach. Michael, 50 Milliarden. Nice. Subscription, Dankeschön.
Nice, na, na, nice.
Und für dich extra, weil du es bist. Das kann ich gut nachvollziehen. Also in dem letzten Laden, wo ich gearbeitet habe, da war das auch so. Immer wenn Teamleiter oder noch mehr Abteilungsleiter, was auch immer, Positionen frei geworden sind und sie Bewerber dafür intern sammeln wollten, es haben alle immer gesagt, geh mir mit dem Scheiß weg. Ich will es auf gar keinen Fall machen. Das lag aber auch daran, weil die wussten, was das für eine Scheißposition ist. Wir hatten bei uns sogar Teamleiter, die waren mal, also die sind zurückgetreten. Habt ihr das schon mal erlebt, Leute? Dass ein Großteil der Teamleiter das nur feststellt, die wollen das, dass sie zurücktreten vom Teamleiter sein? Also das ist in der alten Firma, wo ich war, tatsächlich öfters vorgekommen. Und irgendwann, es wollte niemand mehr machen. Die haben einfach keine Leute gefunden, die das machen wollen. Und das ist tatsächlich das Kontrastprogramm zu dort, wo ich jetzt arbeite, was tatsächlich eher auch für den neuen Arbeitgeber spricht. Dort haben die ein internes, nennt man das so, Führungskräfte-Förderungsprogramm. Das heißt, da wird keiner ins kalte Wasser geschmissen. So nach dem Motto, hey, es ist jetzt eine Führungsposition frei, wir brauchen da jemand, hat jemand Bock? Nein, das ist so, du kannst sagen, das ist was, was ich gerne machen würde. Und dann machst du 2, 3 Jahre, kannst du dann nicht im Voraus quasi schon bewerben oder nennen wir es mal bewerben, anmelden für sowas. Du musst es im Endeffekt dann auch nie machen, wenn du nicht willst. Aber du kriegst dann zumindest schon mal die Basic-Ausbildung für Führungskräfte, ja. Da kriegst du dann so Sachen wahrscheinlich beigebracht, wie geht man mit Mitarbeitern in Stresssituationen um, bla bla bla, was auch immer. Ich weiß es nicht, was man da genau macht, weil ich habe mich da nie beworben und ich habe es auch nicht vor, das Programm zu machen. Und wenn dann mal eine Position frei wird, dann haben wir tatsächlich intern Leute, die sagen, ja, ich will das machen und ich bin nicht total unprepared und planlos, weil ich die letzten 2, 3 oder was weiß ich schon ja die interne Führungskräfteausbildung gemacht habe. Das finde ich ehrlich gesagt relativ sinnvoll. Beim letzten Arbeitgeber haben alle immer gesagt, oh nee, hau mal ab, will ich nicht machen. Kannst du kurz ka zeigen, welches Rad du jetzt gekauft hast? Na, wie gut, dass ich das noch im Hintergrund aufhab, weil du bist nicht der Erste, der heute gefragt hat. Das da habe ich mir gekauft. Was da? Die Farbe sieht aber in echt anders aus. Als auf dem Bild. Das ist Alu, das ist Carbon. Eigentlich komplett unsinnig, so viel Geld auszugeben für so ein Einsteiger-Ding, aber irgendwo muss die Kohle ja hin. Ich kann nicht alles in den ETF stecken. Stonks. Ja. Das Coole an dem Fahrrad ist, es ist also Carbon-Lenker, Rahmen, tubeless Reifen, elektronische Schaltung. Also du hast schon coole Sachen dabei. Nichts, was man als Einsteiger wirklich braucht, aber nice. Kam das fertig montiert an? Nicht alles. Was man machen muss am Ende ist Lieferzeit ungefähr eine Woche. Nicht mal ganz, 5-6 Tage. Ich glaube, ich habe das mittwochs bestellt und dienstags die Woche drauf kam es. Also ja, 6 Tage oder sowas. Kannst du einen Link posten? Es steht doch schon im Chat drin. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, was ich mega nice finde, für mich als Buzzlords ist ja, ich habe hier vorne so einen kleinen Fahrradcomputer drauf. Man kann die Schaltung, diese DI2 oder wie man das ausspricht, man kann die Schaltung koppeln mit seiner Fitnessuhr, mit seinem Fitness-Tracker oder mit dem Fahrradcomputer oder auch mit dem Smartphone. Und das ist natürlich, mit dem Smartphone kannst du dann, du kannst quasi deine Schaltung Firmware updaten mit dem Smartphone. Das weiß ich, habe ich noch nicht gemacht. Was ich viel cooler finde, ist die Schaltung zu koppeln mit dem Fahrradcomputer. Da siehst du dann zum Beispiel auch, in welchem Gang du gerade bist, weil du hast ja hier nichts außer einen Hebel, also die Gänge schaltet man hiermit. Hier schaltest du hoch, also hier wird schwerer, ich weiß nicht, ob man das hoch oder runter schalten nennt. Also hier schaltest du hoch, also hier wird schwerer und hier schaltest du runter oder umgedreht, wie auch immer, hier, dass es leichter wird, ja. An dem Hebel, das heißt die Bremse, aber hier schaltet man das. Und hier innen drin hat man noch 2 Knöpfe und die kann man mappen auf seinen Fahrradcomputer. Zum Beispiel, dass der Fahrradcomputer den Batteriestand von der Schaltung anzeigt und den aktuellen Gang. Auf der Tour de France fahren die nicht mit solchen komischen Fahrrädern hier. So. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, und die Buttons hier oben kannst du dir mappen, wireless, auf deinen Fahrradcomputer und dann kannst du dann damit zum Beispiel die Seiten auf deinem Fahrradcomputer durchschalten. So. Beispielsweise von der Statistikseite auf die Map-Seite und dann auf die Anstiegsseite, was auch immer, kannst du mit den Knöpfen hier oben machen. Spritzschutz und Beleuchtung. Also irgendwelche Schutzbleche kann man anbringen. Hat er hier Montagepunkte und sowas, kann man machen. Bieten die sogar an. Die bieten sogar eins fertig mit Gepäckträger und Schutzblechen an. Aber brauche ich nicht. Also ich habe kein Gepäckträger, keine Schutzbleche dran. Was ich dran habe, ist, ich habe einen Reflektor hinten dran und ich habe ein Rücklicht dran. Ob man da einen Fahrradständer dran machen kann, keine Ahnung. Vielleicht hier unten. Okay, guck mal weiter. Eigentlich wollen wir uns das Video angucken. Lul. Der Lenker ist nicht gut für den Rücken. Das geht. Das geht besser, als ich gedacht habe. Ich hatte ja selbst so meine Bedenken, dass man da ein bisschen gar zu tief sitzt. Das ist aber gar kein großes Ding. Das ist okay. Also die Sitzposition, also Rückenprobleme habe ich tatsächlich gar keine. Mir tut der Arsch weh. Und ich hänge mich noch viel zu sehr in die Arme vorne auf dem Lenker. Aber rückenmäßig ist überhaupt kein Problem. Das geht tatsächlich ganz gut. Es ist sogar noch deutlich bequemer, finde ich, wenn man hier ganz runtergreift. Also am bequemsten ist natürlich hier oben drauf. Ich finde es teilweise auch echt entspannt, wenn man sich mal ein bisschen vorhängen kann da drauf. Also, ich find das nice bis jetzt. Ich bin ja, wie gesagt, noch nicht groß gefahren. Also, ich bin gestern 25 und heute. Wohnen 30 Kilometer gefahren. Warum ich das gleichzeitig benutze? Ja, mehr Browser zur Auswahl. Ich habe auch noch Firefox. So, also gucken wir uns mal das Video an. So, stehen geblieben.
Einer meiner Kunden, der mir gesagt hat, dass am Ende des
Ups.
Jahres der Abteilungsleiter leider das Unternehmen verlassen wird.
Ja, der Abteilungsleiter hat vielleicht das Unternehmen verlassen, weil er weiß, dass es irgendein komischer Laden ist, bei dem man nicht länger bleiben will. Man weiß ja nie, ne?
Und er hat
Was ja
dann
auch dafür sprechen würde, dass keiner der anderen Entwickler Bock hat, das zu machen.
versucht, mit den Entwicklern zusammen eine Lösung zu finden, also mit den Entwicklern zu sprechen, wer diesen Posten übernehmen möchte. Und er hat dann mit Entsetzen festgestellt, keiner der Entwickler wollte es am Ende des Tages machen.
Ja.
Und solche Situationen oder ähnliche Situationen erlebe ich immer wieder. Zum Beispiel, wenn ich Architekturworkshops gebe, ist es meistens so, dass das Team aktuell noch keinen Architekten hat. Am Anfang wollen alle Architekt werden, alle finden das ganz toll.
Was macht er jetzt mit der Kamera, wenn er vorne angekommen ist?
Und wenn dann klar ist, was alles mit dieser Rolle verbunden ist, was die Aufgaben sind, was die Verantwortung sind, will das plötzlich keiner mehr machen. Andere Situation ist der
Gleich
Scrum
rennt
Master.
das um.
Wenn ich Prozessreviews mache, wird oft festgestellt, dass genau diese extrem wichtige Rolle des Scrum Masters, des Change Managers, nicht besetzt ist.
Da
Und
kann man
alle.
sich jetzt drüber streiten, ob ein Scrum Master ein Change Manager sein soll. Da kann man sich sicherlich im Agile-Umfeld stundenlang drüber unterhalten. Chat, ja, das habe ich schon ausprobiert. Ich kann es aber nicht benutzen für alle, also für alle Anwendungszwecke, weil ich gerne Plattform.io verwende für Microcontroller und das braucht die offizielle C++ Extension für Visual Studio Code und die gibt es nur im Office, zumindest war das letzte Mal, als ich geguckt habe, so, nur für das offizielle Visual Studio Code, weil da proprietärer Microsoft Shit drin ist.
Erkennen das Problem und verstehen das Problem. Wenn es aber darum geht, wer jetzt diese Rolle übernehmen möchte, in der Entwicklung zurücktreten möchte, ein Stück weit und diese Rolle Scrum Master übernehmen möchte, dann will das plötzlich irgendwie keiner mehr machen.
Ja.
Und versteht mich bei der Sache jetzt nicht falsch. Es ist natürlich am Ende immer
Ich
so,
habe euch ja
dass
schon
diese Rolle
erklärt,
irgendwie besetzt
was ich dazu denke.
wird. Irgendwer findet sich das schon notfalls, wird von externen neue Personalie geholt, die diese Rolle dann bekleidet. Aber man sieht es halt, diese vakanten Positionen liegen im Unternehmen rum. Es würde mehr Anerkennung bedeuten, mehr Gehalt, mehr Verantwortung und die Software.
Vor allem würde es, okay, es mag vielleicht ein bisschen mehr Gehalt, je nachdem, wie groß der Sprung ist, ja von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Es mag mehr Gehalt bedeuten, es mag eventuell mehr Anerkennung bedeuten, ist die Frage von wem. Aber es bedeutet auch unglaublich viel dummes Zeug, mit dem man sich auseinandersetzen muss und Stress, den man sich aussetzt, den man sich ansonsten einfach nicht aussetzen müsste.
Entwickler wollen diese Chance einfach irgendwie nicht ergreifen.
Ja.
Als nächstes stellt sich natürlich die Frage, welche Karrieremöglichkeiten habe ich überhaupt in der Softwareentwicklung? Ich denke, wir müssen unterscheiden auch mal in die Karrieremöglichkeiten innerhalb des Teams und außerhalb des Teams, also in der Unternehmensorganisation. Innerhalb des Teams können wir Rollen bekleiden, wo wir für das Team und für das Produkt mehr Verantwortung übernehmen können. Wie gerade zum Beispiel angesprochen, der Architekt verantwortet die Struktur innerhalb von so einem Unternehmen, braucht meistens mehr Wissen, braucht mehr Ausbildung, bekommt dementsprechend meistens auch mehr Gehalt. Auf der anderen Seite, gerade auch angesprochen, der Scrum Master ist für den Prozess verantwortlich, für die stetige Fortentwicklung des Prozesses. Auch hier wieder mehr Verantwortung, also auch mehr Gehalt. Aber auch solche Dinge wie DevOps zum Beispiel sind meistens Zusatzqualifikationen neben der
Habe
normalen
ich schon mal
Entwicklung,
Glück?
wo derjenige, der diese Rolle bekleidet, die Verantwortung übernimmt für den Bereitstellungsprozess, also damit das Produkt oder dass das Produkt am Ende auch tatsächlich da landet, wo es in Betrieb genommen werden soll. Als nächstes kann man natürlich innerhalb der Unternehmensorganisation, innerhalb der Unternehmenshierarchie weiter aufsteigen. Und das unterscheidet sich natürlich sehr, sehr stark von Unternehmen zu Unternehmen, aber wir schauen
Ja.
uns mal die Level an, die man in den meisten Unternehmen wiederfindet. Das erste ist natürlich der Teamleiter. Der Teamleiter ist derjenige,
Ja. Ja,
der
gut. Das habe ich ja gerade auch schon erzählt, also das ist, glaube ich, überall mehr
die
oder weniger so.
Personalverantwortung für das Team hat, der also disziplinarisch dieses Team führt
Ja, dann hast du
und
irgendwie noch
dafür
so einen
sorgt.
Gruppenleiter, Abteilungsleiter oder vielleicht auch noch irgendeinen Direktor oder was auch immer. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich.
Dass das Team sich weiterentwickelt, dass es dem Team gut geht und so weiter und so fort. Darüber ist meistens der sogenannte Abteilungsleiter. Ja. Der Abteilungsleiter hat mehrere Teams unter sich und diese Teams sind meistens fachlich irgendwie gruppiert. Das heißt, wir haben ein Entwicklungsteam, vielleicht ein Bereitstellungsteam, ein Team für die Infrastruktur und die wird eben verwaltet, geleitet von genau diesem Abteilungsleiter. Wieder mehr Verantwortung und natürlich am Ende des Tages auch mehr Gehalt. Nächste Ebene darüber findet man oft den Hauptabteilungsleiter oder den Bereichsleiter, der sehr, sehr viele Abteilungen unter sich hat, die wieder zu einer thematischen Gruppierung gehören. Technik zum Beispiel oder Risiko oder sonst irgendwelche Dinge. Das heißt, der selbe Verantwortung, er verwaltet quasi diese Abteilung, managt diese Verwaltung, kümmert sich um die Mitarbeiter, um die Strategie davon und so weiter. Auch hier wieder mehr Verantwortung, mehr Gehalt. Weiter oben hat man dann meistens sogenannte technische Direktoren oder CTOs, CTO für Chief Technology Officer. Und die haben dann verschiedene Bereiche unter sich.
Spätestens hier, Leute, musst du das in deine Twitter-Biografie schreiben.
Meistens auch wieder.
Weil die ganzen CTO-Dudes von irgendwelchen 2-3-Mann-Klitschen schreiben das auch immer alle fett. Und ins LinkedIn-Profil natürlich.
Wie technisch gruppiert sind oder nach Finanzen gruppiert sind oder was auch immer. Und ganz oben on top dann, besonders in großen Konzernen, ist es meistens so, dass man dann einen Technikvorstand hat. Der kontrolliert also alles im Konzern, was irgendwie im Bereich Technik ist oder eben halt auch noch Risikovorstände oder was es da noch für Vorstände gibt. Was brauche ich jetzt, um diese Rollen überhaupt bekleiden zu können? Nun, ich muss natürlich zuallererst mal ein gewisses Wissen um diese Rolle haben. Das heißt, was sind meine Aufgaben?
Das ist eine mega Idee. Ich finde diese Art, das ist auch super entspannt im Background, oder? Ich fahre einfach mit meinem Fahrrad ein bisschen durch die Felder, schnall mir eine GoPro vorne drauf, mach irgendwie Hyper-Anti-Shake-Gedöns oder wie das heißt bei GoPro an und dann habe ich easy 15 Minuten Hintergrundmaterial.
Was ist meine Aufgabe als Scrum Master, als Teamleiter, als Abteilungsleiter, was auch immer. Damit verbunden sind natürlich
auch... Ich kann
auch
nicht labern, während ich fahre. Also da habe ich, kann ich nicht nichts nachgucken, kann mir nichts im Vorfeld aufschreiben, ich muss denken, fahren, reden, gleichzeitig, nee, das funktioniert nicht.
Managementkompetenzen, dass ich also weiß, worauf kommt das Management an, was sind die Aufgaben des Managements, was ist die Zielsetzung davon. Und genau mit diesen Managementfähigkeiten einhergehen sind natürlich auch die Kompetenzen, Mitarbeiter zu führen. In all diesen Ebenen oder im Großteil dieser Ebenen, die ich eben erwähnt habe, ist es von Relevanz, dass wir in der Lage sind, Mitarbeiter führen zu können. Also disziplinarisch zu walten, Konflikte zu lösen, Mitarbeiter weiterzuentwickeln, all diese Dinge, die damit verbunden sind. Und ganz zum Schluss ist es natürlich von hoher Relevanz, dass ich in der Lage bin, wirtschaftlich zu denken. Der Scrum Master sollte den Prozess so auslegen, dass er natürlich das Produkt und das Team optimal unterstützt, aber gleichzeitig auch wirtschaftlich ist. Der Architekt sollte eine Softwareentwicklung oder eine Softwarearchitektur...
Also man kann sich da echt vortrefflich drüber streiten, ob das ein Scrum Master machen soll. Eigentlich sollte ein Scrum Master, aus meiner Sicht, kein Scrum Master kein Manager sein, sondern einzig und allein sich darum kümmern, dass, wie auch immer man da Agilität auslegt, dass das eingehalten wird. Wobei hat er mit Prozess ja nicht ganz unrecht. Ja, ja, stimmt. Hat er recht. Ja. Dann würde ich das schon aussehen. Zumindest spätestens, wenn die Leute auf die Idee kommen, dass der Scrum Master auch gleichzeitig der Projektleiter ist, dann kann er im Prinzip, kannst du den auch weglassen.
So auslegen, dass sie auch wirtschaftlich ist. Und als Teamleiter, Abteilungsleiter und so weiter ist dieses wirtschaftliche Denken natürlich auch absolut erforderlich. Können Softwareentwickler das jetzt am Ende des Tages gar nicht und bekleiden deswegen diese Rollen nicht? Das ist natürlich nicht der Fall.
Doch, ich seh das anders. Ich glaube, die meisten Softwareentwickler sind keine guten Führungskräfte oder wären es nicht. Und das sieht man schon daran, weil sie keinen Bock darauf haben. Irgendwie musst du da einen gewissen Zug dazu auch haben und einfach so ein bisschen, dass man das machen möchte, ja. Man muss sich da irgendwie so ein bisschen dazu berufen fühlen, so nach dem Motto, ja, das ist was für mich, da habe ich Bock drauf. Aber ich glaube, viele Softwareentwickler, beziehungsweise generell viele ITler, sind Kellerkinder wie ich. Die haben keinen Bock, sich den ganzen Tag zu 90% mit anderen Menschen und Meetings und Sachen auseinanderzusetzen. Die wollen Technikkrams machen. Die wollen lieber sich mit Computer mit ihrem Computer unterhalten, als statt mit anderen Leuten. Die wollen, wie ich, im Keller sitzen, ihre Ruhe haben und Technikkram basteln. Das ist ja schon vielfältig genug. Und es ist nicht so sehr, dass die meisten richtig Bock haben, mit ihren Social Skills zu glänzen. Ich muss sagen, für Keller bin ich dieses Jahr erstaunlich braun. Ich weiß auch nicht, was da geworden ist, wie das so zustande gekommen ist.
Alle diese Dinge, auch wenn sie teilweise schwer zu lernen sind, kann man, müssen wir drunter her, in irgendeiner Art und Weise lernen. Das heißt, Management...
Kann man, sicherlich. Man kann auch Programmieren lernen. Man kann vieles lernen, aber man braucht einen gewissen inneren Hang dazu, das machen zu wollen. Und wenn ich schon überhaupt keinen Bock auf andere Mitmenschen habe, dann werde ich bestimmt nicht Führungskraft.
Kompetenzen kann ich mir aneignen, Mitarbeiterführung kann man auch lernen, wirtschaftliches Denken.
Das mag sein, dass die heute alle auch noch Hipster sind und mit Roller rumfahren oder sowas. Kann alles sein. Aber wenn ich eins gemerkt habe die letzten Jahre über und wie nennt man das so, anekdotische Erfahrung, ja. Also wenn ich eins die letzten Jahre über gelernt habe, dass die Leute, die besonders viel Plan haben, das sind Leute, mein Kellerkinder mag das falsche Wort sein. Das sind aber Leute, die nicht einfach nur Technikkrams machen, weil es jetzt ihr Job ist. Sondern das sind Leute, die nehmen privat vielleicht sogar an irgendwelchen Pen-Testing oder Hacking-Wettbewerben teil, haben GitHub-Projekte, sind vielleicht ab und zu mal auf irgendeiner Konferenz, haben Ahnung, was in ihrem Lieblingstechnikumfeld gerade so abgeht, wissen Bescheid, wenn irgendwelche neuen Programmiersprachen rauskommen, was da die Stärken und die Schwächen sind, haben sich das auch alles schon mal angeguckt, interessieren sich generell relativ vielfältig für alle möglichen Sachen. Guckt euch das mal an, was wir hier im Stream schon alles gemacht haben. Wir haben von Microcontroller-Entwicklung bis Web-Interfaces, Kubernetes-Cluster, wir haben alles irgendwie schon mal irgendwo gestreift, ja. Und das sind halt einfach nicht die Leute, die den ganzen Tag im Fitnessstudio hängen und ansonsten auf irgendwelchen coolen Hipster-Partys sind. Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber die meisten, die ich kenne, da ist das so. Ich sage ja nicht, dass du der komplette... dein Leben im Keller verbringen musst und dich nicht traust, jemand anderem in die Augen zu gucken oder so. Man muss es ja nicht übertreiben. Aber einen gewissen Hang zum Kellerkind sein muss es da einfach geben. Mick Diet, Dankeschön für den Sub. Dein ganzes Leben ist agile, na dann. Ja, genau, so ist es. Und dementsprechend, da fließt halt auch einfach viel Zeit rein, weil es dich eben interessiert, unabhängig von deinem Job. Und ich hab's heute gemerkt, Leute. Jetzt nehmen wir jetzt mal mich als Beispiel, ja, vielleicht nehme ich so abstrakt rede. Ich hab das heute gemerkt. Also heute war ein nicht ganz so normaler Tag für mich, ja. Ich habe das heute gemerkt. Also ich bin aufgestanden. Genau, so, also jetzt. Ich musste gerade überlegen. Ich bin aufgestanden, habe was gefuttert. Dann bin ich eine Runde rennen gewesen. Dann habe ich tatsächlich kurz vorm Rechner gehockt. Dann bin ich Mittagessen gegangen. Dann habe ich noch mal kurz eine halbe Stunde vorm Rechner gehockt. Und dann war ich 2 Stunden insgesamt, also mit drum und dran und vorbereiten so, 2 Stunden Fahrrad fahren. Dann habe ich noch ein bisschen draußen auf der Terrasse gehockt mit der Katze. Ich war legit nicht richtig vorm Rechner bis, keine Ahnung, bis, dann war ich nicht am Rechner bis Abend, nach dem Abendessen. Ich war erst um 18 Uhr am Rechner so richtig. So, kann mir keiner erzählen, dass man in dieser Zeit dann noch die Energie und den Bock hat, jetzt noch, ich mache jetzt mein privates Softwareprojekt weiter oder sowas. Ich habe jetzt Stream angemacht heute Abend. Ja, das war kein so richtig normaler Tag für mich, war halt recht umtriebig. Aber irgendwie ist halt auch die Zeit begrenzt, was du machen willst. Ja, also sprich, die Leute, die den ganzen Tag Sport machen, im Fitnessstudio hängen, auf irgendwelchen Hipster-Partys sind, wann sollen die übelst krasses, deepes Technik-Knowledge aufbauen? Das ist ja schon eine reine Zeitfrage. Wie soll das funktionieren? Deswegen sage ich, dass viele der richtig guten Technikleute schon so ein bisschen den Hang zum Kellerkind haben, so wie ich auch. Ob ich technisch jetzt Ahnung habe, sei mal dahingestellt, aber ich hab auf jeden Fall den Hang zum Kellerkind sein. Ja, genau, das passt einfach nicht. Du sitzt oftmals eher 7 Stunden an irgendeinem Problem und denkst dir, Alter, warum funktioniert der Scheiß nicht? Und dann denkst du so, oh fuck, jetzt müsste ich mal langsam auch was futtern gehen. Und wenn du das gemacht hast, dann ist der Tag gelaufen. Dann hast du nicht so viel Zeit jetzt zu sagen, ich gehe jetzt noch mal kurz Fahrrad fahren, weil wahrscheinlich wird es dann demnächst schon dunkel. 19 Uhr ist Sonnenuntergang. Ja, es ist, ich sage ja nicht, dass man das so machen muss. Ja, ich kann nur sagen, dass ich bei vielen Leuten, ich kann nicht aussprechen, aber danke schön für den Sub, dass ich bei vielen Leuten, die wirklich richtig krass den Durchblick haben, schon sagen würde, dass die ein bisschen den Hang zum Kellerkind sein haben. Und ich rede nicht so sehr von Leuten, die es nur gut verkaufen können, dass sie richtig krass Ahnung haben, sondern Leute, von denen ich es persönlich schon gespürt habe, dass sie Ahnung haben. Also gesehen habe, dass sie Ahnung haben. Und das sind oftmals ähnliche Typen Leute. So, jetzt gucken wir das Video mal weiter.
Ist ein bisschen schwieriger, aber das kriegt man auch noch hin. Das heißt, alles das könnte man lernen. Das ist also nicht die Hürde dabei. Das Problem dahinter ist, und das ist meine Theorie, eine ganz andere. Denn wir als Softwareentwickler, wir lieben Softwareentwicklung. Wir lieben Frameworks, wir lieben Tools, wir lieben Programmiersprachen. Wir lieben Cobol. Es einfach, jeden Tag unsere Kreativität dazu zu nutzen, neue Software zu erstellen. Probleme mit Hilfe von irgendwelchen
Richtig.
IT-Dingen zu lösen. Auf der anderen Seite
ja,
sind
das,
wir meistens nicht...
Das trifft es eigentlich ganz gut. Noch nicht mal unbedingt Probleme... Also, nicht unbedingt für die Firma Probleme. Ich glaube, jeder ITler bastelt einfach gerne. Und so dieser Bass, das ist auch was viele Leute, die wirklich tiefgreifend technische Ahnung haben, was ich da auch schon, eine Gemeinsamkeit, die ich da auch schon gemerkt habe, ist, die Leute basteln einfach gerne. Dementsprechend interessieren die sich natürlich auch für Neues, ja, aber die basteln gerne. Und das kostet Zeit. Du kannst nicht sagen, ich baue mir jetzt mal irgendwie einen eigenen Sensor, ich hole mir jetzt einen ESP32 und ich baue mir da jetzt einen eigenen Sensor zum Fernsteuern für meine Klimaanlage, baue mir eine eigene Firmware für und ich mache das halt abends mal so 45 Minuten am Tag. Kannst du vergessen. Bis du da richtig reingekommen bist, kannst du schon ins Bett. Das musste dich da einfach mal 1-2 Wochen mit beschäftigen. Kannst natürlich auch, musst es ja nicht jeden Tag machen, aber du wirst immer mal wieder 3, 4, 5 Stunden Sessions haben, wo du dich wirklich intensiv damit beschäftigst und so langsam aber sicher dahinter kommst, wie funktioniert denn der Kram? Das kannst du nicht einfach mal sagen, ah ja, gut, wenn ich jetzt mit allem anderen fertig bin, dann 45 Minuten mal. Das funktioniert nicht. Klar, man kriegt auf der Arbeit, wenn man in einem gewissen Bereich arbeitet, sicherlich auch schon das ein oder andere mit. Aber ganz ehrlich, das meiste Technik-Know-how habe ich nicht dadurch erlangt, dass ich für die Arbeit irgendwas gemacht habe, sondern es war eher umgedreht. Ich habe mich mit irgendwas beschäftigt und ihr habt es hier im Stream gesehen. Wir haben alles schon mal irgendwie ansatzweise gestreift. Wir haben sogar mal Kobol im Stream gemacht zur Belustigung des Chats. Und es ist eher umgedreht, dass ich dadurch schon ein paar Sachen mich auf die Idee gebracht haben. Hey, das könnte man das nicht auf der Arbeit auch brauchen? Und hat man ja auch oftmals dann gebraucht. Ja gut, bei mir ist es natürlich noch besser. Ich arbeite nur 4 Tage die Woche. Ich habe ja im Prinzip einen Tag mehr Zeit. Und das Ding ist halt einfach, wenn du auf der Arbeit sitzt und wirst dafür bezahlt zu programmieren an irgendwas, was dich persönlich eigentlich nicht interessiert, dann machst du das halt, ja, findest da vielleicht auch ein paar ein oder andere interessante Sachen drinne. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt für die Firma relevant und wichtig sein. Aber übrigens auch ein Punkt, wo ich sagen würde, bei allen Leuten, die, oder bei den meisten Leuten, das ist so eine Gemeinsamkeit, bei Leuten, von denen ich sagen würde, die haben richtig Ahnung, ist, dass sie eine gewisse ordentlich, wie was ordentlich ist, Vorstellung haben. Und mit ordentlich meine ich nicht, dass die Leute ordentlich sind. Das schon mal gar nicht. Ja, die haben aber eine gewisse Vorstellung davon, wie man technische, ja, Projekte, der Projekt ist falsch, und wie man technische Sachen umsetzt, so dass sie sich gut anfühlen. Ja, das ist egal, ob das jetzt aus Infrastruktursicht ist, aus Deployment-Sicht, aus Anwendungsentwickler-Sicht. Eigentlich egal. Aber alle diese Leute haben eine gewisse Vorstellung. Die können sich da auch manchmal ein bisschen abweichen von. Es gibt dann wilde Diskussionen und sowas. Aber oftmals sind die gar nicht so sehr voneinander weg, ja? Die haben eine gewisse Vorstellung, wie muss was ordentlich sein. Zum Beispiel, nehmen wir mal was, ja? Also, wir haben es jetzt lange Zeit so gemacht für ein Projekt. Wir haben unsere Cloud-Infrastruktur immer, ja, schnell hingebaut. Weil irgendeiner mal irgendwo was testen wollte, ja. Das heißt, wir hatten für jede Umgebung, also es gibt ein Entwicklungsprojekt, es gibt ein Integrationsprojekt, es gibt ein Produktionsprojekt. So, und wir haben da ein paar Terraform-Files angelegt, so einfach immer random hingeschmissen für jedes Projekt, kein gemeinsames Modul, wo alle drauf zugreifen, einfach ein paar Zeilen reingeklatscht, gestartet, irgendwas wurde in der Cloud aufgebaut und dann hast du dann zum jeweiligen Entwickler oder zum Tester gesagt, ah ja, gut, guck mal, da steht jetzt ein Cluster, guck mal, wie du mit klarkommst. So. Und das ist nichts, was sich ordentlich anfühlt. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben jetzt ein eigenes Modul gebaut, was uns unsere Datenbank so hinstellt, wie sie sein soll in der Cloud, uns den Cluster so hinstellt, wie er sein soll und auch schon ein paar Parameter in dem Cluster per Kubernetes YAML einspielt, bevor man überhaupt sich einmalig dagegen authentifiziert, dass alles da ist. So. Und das Modul wird jetzt als Base genommen für alle Umgebungen. Nicht mal so einzelne, immer sich voneinander wegentwickelnde, ja, Infrastructure as Code Stände. Und das ist was, wo ich denke, okay, das fühlt sich für mich irgendwie ordentlich oder nach einer sinnvollen Umsetzung an. Und das ist auch was, was ich bei, wovon, also Leute, die ich dafür halte, dass sie viel Plan haben, die haben ein gewisses Gespür dafür, wie man was, ordentlich ist vielleicht nicht so sehr das richtige Wort, wie man was, mir fällt aber auch nichts Besseres ein, wie man was, ja, ordentlich umsetzt, mir fällt kein besseres Wort für ein. Nichts. Gescheit, wie man was gescheit umsetzt, ja, genau. Sinnvoll, rund, rund, ja, rund trifft's eigentlich ganz gut, genau. Jetzt gucken wir mal weiter. Genau, das haben auch viele von den Leuten, die sich überlegen, okay, wie können wir das jetzt, die einfach auch schon mal ein bisschen vorausdenken können oder ein bisschen um die Ecke denken können und sagen, hey, das ist zwar nice, Beispiel, ein ganz, ganz simples Beispiel. Brauchst gar kein super krasses Technik-Know-how für, ja. Zum Beispiel haben wir eine Domain, nennen wir es jetzt mal blablablub.projekt.googlecloud.blablabla.de. So. Und dementsprechend hast du dann eine Subdomain davon, beispielsweise für irgendein Web-Frontend, ist dann frontend.blabla.projekt.google.blub.de. So. Das ist halt für'n Arsch, weil niemand von dem, der sich am Ende fachlich für das Frontend sich da einloggen muss und da Dinger macht, sich das jemals merken kann. Natürlich, die können sich das alles bookmarken, aber intuitiv ist es nicht. Deswegen kam jemand auf die glorreiche Idee und das fand ich gut. Das hat sich gleich mit meinem, wie ich es als ordentlich und rund und sinnvoll empfinde, gedeckt. Kam der um die Ecke und hat gemeint, sag mal, Max, was hältst du davon, wenn wir die Domain einfach mal wegschmeißen und irgendwas Kürzeres nehmen? Also, ja, das finde ich ist eine gute Idee. Und jetzt haben wir quasi Produktname.blablub.de für das Produktivsystem. Und da unten drunter haben wir dann sowas wie dev.projekt.blablub.de und sowas. Eigentlich viel naheliegender, ja. Weil wen juckt's, dass es bei Google läuft? Wen juckt's, was sonst noch irgendwie dabei ist? Das muss einfach griffig sein, dass man sich das merken kann. Dass man da auch drauf kommt, wenn man nicht gerade einen Bookmark dahin hat. So, jetzt gucken wir mal das Video weiter.
So wirklich erbaut von Dingen, die so im Bereich BWL liegen. Das heißt, Managementkompetenz.
Das ist wohl richtig. BWL ist natürlich, liebt ja jeder Techniker bekanntermaßen.
Stellen Probleme mit Hilfe von irgendwelchen IT-Dingen zu lösen. Auf der anderen Seite sind wir meistens nicht so wirklich erbaut von Dingen, die so im Bereich BWL liegen. Das heißt, Managementkompetenz.
Ja, ich habe einfach keinen Kopf gerade für krasse Progress-Stells.
Ist meistens nicht so unser Steckenpferd. Wirtschaftliches Denken auch nicht wirklich. Mitarbeiterführung liegt auch nicht vielen von denen. Und nee. Am Ende des Tages ist vor allen Dingen der Punkt Verantwortung bei Softwareentwicklern oft ein ganz großes Thema. Denn auch wenn das vielleicht keine populäre Meinung ist, aber ich bin der Meinung, dass Softwareentwickler ganz, ganz oft einfach keine Verantwortung übernehmen wollen. Ja. Einfach, weil sie...
Ich auch nicht. Ganz ehrlich. Also wenn es um Personalsachen geht, ich auch nicht. Ich habe keinen Bock auf den Stress. Und das Schlimmste ist ja gar nicht mal... Wenn du Personal sagst, dann kriegst du Ärger von unten und Ärger von oben. Das Schlimmste ist, du musst dich permanent mit irgendwelchen anderen Menschen auseinandersetzen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und nicht einfach nur mit Menschen auseinandersetzen, sondern meistens auch noch in irgendwie ein bisschen aufgeladenen Konfliktsituationen nicht mit anderen Menschen. Da habe ich einfach überhaupt keinen Bock drauf.
Nicht in ihrer Komfortzone liegt, das heißt, Verantwortung ja, für Mitarbeiter.
So kann man das auch sehen. Natürlich, so kann man auch sagen, ich will das gar nicht, mir widerstrebt das richtig. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja, Komfortzone trifft es wahrscheinlich ganz gut. Aber das ist so eine Komfortzone, mit der bin ich auch vollkommen fein. Ich habe da gar keinen inneren Antrieb dagegen, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, guck mal, ja, andere Sachen, wo ich jetzt gesagt habe, hey, guck mal, Fahrradfahren ist sicherlich auch nicht in meiner Komfortzone. Aber ich habe mir trotzdem ein Fahrrad gekauft und habe jetzt angefangen, Fahrrad zu fahren. So, das ist was, weil ich mir von mir aus überlegt habe, okay, Max, das wäre doch mal wieder was. Und da musste ich mich auch dazu überwinden jetzt erstmal, ja. Aber auf diese Sache, die er meint, habe ich halt einfach keinen Bock, will das auch gar nicht machen und sehe auch für mich nicht den Anlass, das irgendwie ändern zu wollen.
Möchten Softwareentwickler nicht Verantwortung für Prozesse, auch nicht Verantwortung für Architekturen, auch wenn das nah an der Softwareentwicklung ist, ist auch ein bisschen ein schwieriges Thema. Das heißt, Softwareentwickler scheuen sich meiner Meinung nach einfach viel zu oft davor, genau da Verantwortung zu übernehmen.
Ja, ist so. Ja.
Und genau das ist meine Theorie. Je weiter wir jetzt auf dieser Karriereleiter nach oben steigen, im Team oder besonders in der Organisation, umso mehr Managementanteile müssen wir übernehmen, so mehr Verantwortung müssen wir übernehmen für Personal, für Prozesse, für Produkte, umso mehr Mitarbeiter müssen wir auch führen. Auf der anderen Seite entfernen wir uns aber von Karrierestufe zu Karrierestufe immer weiter von dem, was wir als Softwareentwickler wirklich lieben, was unsere Passion ist, nämlich die Softwareentwicklung, das Schreiben von tatsächlichem Quellcode. Das heißt, je weiter ich nach oben gehe, umso...
Das fände ich ja in Stellenanzeigen auch immer so gut. Deine Passion ist das sowieso. Du brennst für das und das und das. Diese Formulierungen sind mittlerweile so ausgelutscht.
Weniger habe ich direkt mit dem Quellcode zu tun, bis zu der Ebene irgendwann, wo ich gar keine IDE mehr öffne, wo ich gar keinen Quellcode mehr schreibe, sondern nur noch den ganzen...
Okay, wenn ich mir das so überlege, also ich könnte mir, also wenn ich Java-Entwickler wäre, was ich ja glücklicherweise nicht bin, wenn ich Java-Entwickler wäre, könnte ich mir doch vorstellen, Architekt zu werden, um meine IDE nicht mehr zu öffnen. Vorausgesetzt, ich bin auch dazu gezwungen, Eclipse zu verwenden. Dann wäre wahrscheinlich, Chat, was meint ihr? Was ist der bessere Weg? Weiterhin Eclipse benutzen oder Teamleiter werden? Ich bin mir da nicht so sicher. Teamleiter werden, ne? Ich bin mir da nicht so sicher, also das ist schon, Eclipse benutzen müssen ist schon hart an der Grenze.
Tag mit Managementaufgaben, mit Personalführung oder sonst irgendwelchen Dingen beschäftigt bin. Aber ist das Ganze jetzt ein Problem?
Echt, ist Eclipse brauchbar? Keine Ahnung. Eigentlich ist es eher so gemimt. Ich habe Eclipse, glaube ich, schon die letzten bestimmt 13 Jahre nicht mehr geöffnet.
Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. Wir Softwareentwickler lieben unseren Job.
Oder die letzten 10 Jahre nicht mehr geöffnet.
Für uns ist, oder aber für 10 viele Jahre. Von uns ist das nicht nur ein Job, sondern es ist mehr oder weniger unsere Passion. Wir haben schon Softwareentwickler.
Was ist Eclipse? Und das hier. Wahnsinnig tolle Auflösung. Das ist Eclipse. Das ist ein schönes Beispiel für. Ja, man erkennt das richtig gut. High-Res-Bild, ja. So sieht das aus.
Bevor wir im Beruf waren. Wir haben Hobbyprojekte gehabt. Wir programmieren manchmal nach der Arbeit. Ja. Wir sitzen im Urlaub teilweise auf den Sonnenliegen und haben Bücher über Softwareentwicklung dabei. Ich habe in jedem Urlaub eigentlich ein Buch dabei zu Anforderungen, zu Architekturen, zu Prozessen oder was auch immer. Auf der Gegenseite habe ich aber noch nie einen BWL-Menschen gesehen, der irgendwo in der Ferienanlage auf der
Das stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Den finde ich cool.
Liege liegt und ein Buch zu Steuerrecht liest zum Beispiel.
Das stimmt. Ist ohne Scheiß, ne? Da sieht man es doch schon mal wieder. Das ist eigentlich ein richtig gutes Beispiel. Daran sieht man es doch schon mal wieder. Und das ist auch genau das, was ich vorher versucht habe zu umschreiben, ja? Ein Softwareentwickler oder irgendein IT-Techniker, so. Einer von der Sorte, die ich vorhin beschrieben habe, die lesen im Urlaub auch irgendein Design-Pattern-Buch oder, keine Ahnung, Advanced Kubernetes Administration oder irgendwie sowas. Wohingegen irgendwie der krasse, komm in die Gruppe, yeah, wir werden reich BWLer, der guckt sich im Urlaub wahrscheinlich lieber irgendwie an, wo er sich demnächst besaufen geht oder so. Echt? Ist das so? Kennst du? Ja, Moment, aber weil die gerade studieren, oder? Sicherlich, weil die gerade studieren. Also, kennst du BWLer, die, sagen wir mal, seit 15 Jahren in irgendeinem Controlling-Job arbeiten und die lesen dann im Urlaub die neuesten BWL-Trends 2023 oder so? okay. Vielleicht gibt es sie doch. Mag sein, dass ich da auch nicht so viele einfach kenne, wo das so ist. Vielleicht gibt's das auch, ja. Ja, aber sowas von. Gibt es eigentlich noch, wie heißt das andere, was zwischenzeitlich auch mal recht beliebt war? NetBeans, gell? NetBeans, ja. Gibt's das noch? Taugt, und vor allem taugt, das ist doch bestimmt auch Kacke mittlerweile, oder? Ich glaube, die meisten Leute verwenden heute einfach IntelliJ, weil das JetBrains-Zeug in allen Sprachen ziemlich gut ist, wo es was für gibt. Mal gucken, wie die Rust-IDE wird. Wurde beerdigt? Echt? Keine Ahnung.
Ich nur bei Softwareentwicklern. Ich habe auch schon viele andere Softwareentwickler im Urlaub gesehen, die genau solche Bücher eben auch dabei haben. Dass Softwareentwicklung unsere Passion im Job ist, das ist im Jobbereich natürlich nichts Besonderes. Es gibt viele andere Bereiche, viele andere Berufe, wo natürlich auch eine ganze Menge Passion mit dem Spiel ist. Aber ich denke mal,
Nico Ryder ist Beste.
Das stimmt ihr mir hoffentlich auch zu, dass wir in der Softwareentwicklung einen hohen Anteil von Menschen haben, deren absoluter Passion die Softwareentwicklung ist. Es gibt natürlich einige, für die ist es ein Job, für die ist es ein 9-to-5-Job, aber für viele ist es eben
aber
genau
die richtig krass Ahnung haben,
eine
die...
Passion bedeutet, dass man diese Tätigkeit, diese...
Die interessieren sich nicht nur im Job dafür.
Und je weiter wir jetzt in der Karrierestufe aufsteigen, wie schon gesagt, umso weiter entfernen wir uns als Softwareentwickler von dem, was wir wirklich lieben. Und genau das ist das Problem, wenn Softwareentwickler oftmals in Führungspositionen gehoben werden sollen. Und meine Theorie, dass wir schlicht und ergreifend so zufrieden mit dem sind, was wir machen, dass wir so zufrieden sind mit der Softwareentwicklung, das Ganze so gerne machen, dass wir gar nichts anderes machen wollen. Dass wir genau diese Tätigkeiten als schnöde, als langweilig empfinden und eben lieber Techie sein wollen als irgendein Manager am Ende des Tages. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich finde, das Ganze zeichnet uns als Softwareentwickler irgendwo auch aus und ich finde diese Eigenschaft ganz schön cool. Bei mir ist es nicht anders gewesen. Ich bin damals bei Microsoft gewesen als Student Partner und hatte eigentlich meine Karriere bei Microsoft schon so ein bisschen ausgeguckt, was man machen könnte, welchen Karriereweg man einschlagen konnte. Und als ich dann gemerkt habe, was das wirklich bedeutet und dass ich sehr, sehr schnell von der Softwareentwicklung, von der eigentlichen Programmierung, von der Architektur, von den Teams, von den Softwareentwicklungsteams wegkomme, wollte ich das irgendwann gar nicht mehr machen. Und da habe ich mich dann entschlossen, eben genau das zu meiner Selbstständigkeit zu machen, dass ich das quasi bis zum Ende meines Lebens machen kann. Oder wenn ich dann irgendwann mal die Nase voll habe, mich anders entscheiden.
Ja gut, da brauchst du aber auch relativ viel BWL-Stonks-Knowledge.
Softwareentwicklung kann man eine ganze Menge Dinge richtig machen. Das ist einer davon, in meinen Augen. Aber man kann auch ein paar Dinge falsch machen. Und sehr verwandt mit diesem Thema ist das Video hier. Und wenn du alles richtig machen willst als Softwareentwickler, solltest du dir das als nächstes.
Keine Soft Skills. Dir
jetzt einen schönen Tag, viel Spaß bei der Arbeit.
Ja, du kannst halt nicht super krass Technik-Kellerkind sein und noch der krasse Checker. Ich sage nicht, dass es keine gibt, aber die meisten haben das halt in Kombination nicht so drauf. Jung und chancenlos, warum nicht alle in Ausbildung kommen? Ja, das liegt an vielfältigen Sachen, aber sicherlich nicht nur an den Bewerbern, sondern auch an der anderen Seite. Leute, was ist jetzt angesagt? Wer weiß es? 21.57 Uhr. Gleich Bettke, richtig. Boomer müde. Oh, meine Hand tut innen weh. Ich hab viel zu stark mich auf den Lenker gestützt heute. Oh, Chatke. Ihr euch wieder vorstellt. Das war jetzt aber nicht so High-IQ-Chat. war klar, dass wir da irgendeine Angst. Nee, ich bin jetzt wahrscheinlich sogar noch eine halbe Stunde wach, aber dann Bettke-Time. Heute im Stehen schlafen wegen Fahrradbobbes. Nee, im Liegen geht das. Es geht jetzt auch im Sitzen hier, gar kein Problem. Nur wenn ich mich so nach vorne setze, sodass ich halt voll auf meinen Sitzknochen sitze, dann merke ich's. Okay, Leute, bis morgen früh. Übliche Zeit, wie immer. Ich gucke, dass ich diesmal fertig mit meiner Laufrunde bin. Rechtzeitig, dass ich bis spätestens 9 am Start bin. Bis morgen früh, macht's gut. CU.